Leverkusen gewinnt, Bayern verliert und das auch noch zu Hause gegen Borussia Dortmund. 13 Punkte Vorsprung sind es jetzt für Leverkusen. Und als allererstes werden wir jetzt hier im Rasenfunk die Frage klären, ist Leverkusen an die Tabellenspitze gekommen, um zu bleiben? Droht sie hier vielleicht aus Sicht aller Bayern-Fans ein längerfristiges Szenario? Das wollen wir jetzt gleich besprechen und natürlich auch alles andere dieses 27. Spieltags der Bundesliga der Männer mit Chantal Ranke vom RND und mit Nina Potze. Wenn ihr Nina noch nicht kennt, also dann habt ihr noch nicht genügend Rasenfunk gehört. Wir legen los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ich erinnere mich an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Anders als Wolfgang Niersbach erinnern wir uns natürlich an sämtliche Einzelheiten und das waren so einige an diesem Spieltag. Ich bin sehr froh, dass ich alle diese Partien nicht alleine mit mir selbst besprechen muss, sondern dass ich fantastische Gäste habe. Chantal Ranke ist hier. Hallo Chantal, schön, dass du Zeit hast.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Und Nina Potzl hat uns schon so schön lachend begrüßt. Hallo Nina.
Hi ihr Lieben.
Heute mal wieder als Gast. Hast du nicht den Hessel mit Sendung nebenher fahren? Gar nicht so schlecht wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Und dann natürlich auch wieder, wobei so lange ist es ja gar nicht her, ich wollte gerade sagen, wieder in der gleichen Besetzung und so. Oder vielleicht täuscht mich mein Zeitgefühl auch.
Vor 4 Wochen dürfte es gewesen sein.
Ist das so? Seht ungefähr. Ihr, das hatte ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja,
Ich freue mich immer, hier zu sein, egal in welcher Rolle.
Und ich freue mich auch, dich hier zu hören und ich weiß, dass du einen Fanclub da draußen hast, das zu Recht, und einen Fanclub, den hat auch Xabi Alonso, denn Leverkusen-Fans, die schweben gerade nicht irgendwo hier auf Augenhöhe mit uns, sondern die kleben irgendwo unter der Decke, denn zusätzlich zu dem 2:1 gegen Hoffenheim, über das wir sprechen wollen, und zusätzlich zu dem 0:2 der Bayern, über das wir auch noch sprechen wollen, gab es ja auch noch vor dem Wochenende diese Neuigkeit hier, ihr hört jetzt Xabi Alonso.
Right now, I feel that this is the right place, and I have to thank many the management, the club that has been really, really supportive. I feel really, really respected by all the departments, the fans that they show a great support during this year, last year as well. In difficult moments, I felt that, and they have all the reasons to believe and to dream that we can have a great season, and we are really pushing for that.
Also, er glaubt, er sei hier am richtigen Ort in Leverkusen und er dankt nicht nur dem Management, sondern auch den Fans, die allen Grund haben zu träumen von einer großen Saison, in der man viel erreicht. Und das ist gern die Einstiegsfrage, die ich an euch loswerden würde. Chantal, du darfst mal starten. Ich weiß nicht, ob es geprägt ist von der Niederlage der Bayern und das letzte Mal, als das passiert ist, zu Hause, das war vor 14 Jahren. Wir alle wissen, was dann passiert ist. Jürgen Klopp hat mit dem BVB für 2 Meisterschaften den Bayern in die Suppe gespuckt und dann, naja gut, was sie dann gemacht haben, haben wir mal in einem Tribünengespräch aufgearbeitet. Wenn jetzt hier in Leverkusen es zumindest so aussieht, als könnte der Kern zusammenbleiben, allen voran Xabi Alonso, glaubst du, das könnte jetzt vielleicht auch passieren, dass wir uns darauf einstellen können, Leverkusen ist da längerfristig vorne?
Also der Grundstein ist dafür auf jeden Fall gelegt, würde ich sagen. Erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass die Entscheidung, dass er bleibt, ja schon eine Überraschung ist. Ich hatte schon einige Wetten laufen, ob es denn jetzt Liverpool oder doch Bayern wird. Ich persönlich habe eher zu Liverpool tendiert. Aber ich finde, die Leverkusen-Entscheidung ist echt ein Statement, was ihn persönlich betrifft, seine persönliche Entwicklung und das, was Leverkusen ihm auch bieten kann. Und die Arbeit, ja, trägt Früchte auf jeden Fall. Wir sehen es in dieser Saison. Ich glaube, dass dieser Spieltag auch nochmal ein ganz, ganz großer Schritt zur Meisterschaft war. Die rechten Spiele, wann es denn wirklich soweit sein wird, sind ja bereits schon losgegangen oder jetzt schon im vollen Gange. Und die Saison ist ja nahezu perfekt. Sie könnte vielleicht perfekt werden. Ob das so wird, müssen wir nochmal sehen. Aber zumindest, was auch dieser Spieltag wieder gezeigt hat, ist, dass Leverkusen nicht geschlagen werden will und bis zur letzten Sekunde alles dafür tut. Und mit diesen Grundlagen kann man auf jeden Fall daran anknüpfen. Und die Chancen, dass wegen der Alonso-Entscheidung jetzt auch noch weitere Spieler bleiben und den Weg weitergehen wollen und sagen, wir sind jetzt hier Nummer 1 und wir wollen uns vielleicht auch weiter als Nummer 1 in Deutschland festsetzen, sind definitiv da.
Und es war ja klar, Nina, dass es irgendwann mal endet, dieses Bayern-Jahrzehnt. Es kann ja ewig nicht weitergehen, so eine Dominanz. Ist das jetzt vielleicht der Anfang vom Ende und es wird wieder, also wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Bayern nie wieder Meister wird, aber halt so jedes zweite Jahr war ja so der Durchschnitt vor diesem letzten Jahrzehnt.
Also ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil es halt sehr viel so Wahrsagerei ist und Munkeln und so. Aber ja, was Chantal gerade gesagt hat, dass das eben auch, also die Vertragsverlängerung oder nicht Vertragsverlängerung, sondern das Statement, dass er bleibt, Alonso, spricht auch extrem dafür, was Leverkusen ihm auch bietet. Und das ist so einer der Punkte, der mich dann doch wirklich ja glauben lässt, dass da vielleicht ein bisschen mehr geht in den nächsten Jahren auch noch. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube schon, dass die Bayern da noch sehr weit die Nase vorhaben. Es dauert, glaube ich, ein sehr großes Stückchen noch, um davon zu sprechen, dass da irgendwie eine Ära zu Ende wäre oder so.
Okay, ich glaube, das sehe ich ehrlich gesagt kritischer, weil nimm Harry Kane beim FC Bayern raus oder er trifft nicht so wie gegen Dortmund, dann spielt Bayern genauso wie immer, nämlich geht so, also reicht halt quasi für 14 Gegner, aber wenn man sich zum Beispiel nur die Topspiele angucken dieser Saison, da war Bayern erstaunlich oft auf Augenhöhe und manchmal vielleicht sogar leicht darunter. Und auf der anderen Seite ist Leverkusen ja nicht so aufgebaut, dass die jetzt was Großes entwickeln, was irgendwie in 5 Jahren erst zum Tragen kommt, sondern die sind ja in einem Win-Now-Modus, finde ich. Also mit Xhaka, mit Grimaldo.
Ach so, ja, also versteht mich nicht falsch, natürlich glaube ich, dass Leverkusen die Meisterschaft holt, aber so auf lange Sicht gesehen, also das Ende dieser dauerhaften Meisterschaft, ja, auf jeden Fall, aber so auf lange Sicht, ich hatte gerade gedacht, dass es auf lange Sicht gemünzt war, die Frage.
Ja, nee, ist es auch. Also ich meine, vielleicht projiziere ich da jetzt zu viel dann in die Zukunft, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass Leverkusen wird auch in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht sehr, sehr oft verlieren. Und klar werden sie irgendwann mal verlieren, wahrscheinlich auch noch diese Saison, irgendwann dann, wenn die Dreifachbelastung, wenn sie dann nur noch an die Europa League denken oder was auch immer dann los ist, dann verlieren sie mal ein Spiel. Das passiert. Aber ich glaube, die werden immer nah dran sein. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, weil auch da so eine taktische Änderung mit dabei ist. Also die Art und Weise, wie Leverkusen spielt, haben wir ja oft genug hier besprochen, ist halt was deutlich anderes. Und da sehe ich schon die Parallele zum BVB unter Klopp, die ja auch was Neues in die Bundesliga gebracht haben. Und dann musste Bayern darauf reagieren. Das haben sie damals geschafft mit den richtigen Spielern und den richtigen Trainern. Ob das passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Also
ja. Also eine Möglichkeit ist auf jeden Fall da, aber ich, also für mich persönlich ist es einfach noch zu früh, da irgendwie eine Meinung zu haben und wirklich sagen zu können, so ja, auf jeden Fall irgendwie, das wird anders, auch auf lange Sicht. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtiger einfach.
Ich glaube halt, dass die nächste Saison eine ganz entscheidende wird, weil diese Saison ist ohnehin outstanding und es ist gerade alles im Flow. Bis auf den letzten Spieler hinweg gesehen, der ganze Kader ist im Flow, alles, was rund um den Verein passiert. Und das muss man erstmal so fortführen können, weil es gibt eine Pause, klar hat man da eine Vorbereitung, aber die Unterbrechung alleine, dass man nicht mehr die Anzahl an Pflichtspielen hat, könnte schon dazu führen, dass man so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Es könnte dann sich vielleicht doch mal Leistungsträger verletzen oder ähnliches, wo die ja schon in dieser Saison auch echt Glück hatten, dass der Kernteil des Kaders, Boniface jetzt mal ausgenommen, wirklich den Großteil der Saison auch fit war. Das sind alles so Sachen, die man auch nicht so ganz beeinflussen kann, die natürlich aber einen großen Anteil auch daran haben, wie es läuft und wie es auch weitergehen könnte.
Ja, ist ein guter Punkt. Also man kann natürlich auch sehr gut argumentieren, dass bei Leverkusen in der Saison alles Positive zusammengefallen ist. Last-Minute-Treffer, Verletzungsfreiheit weitgehend. Man hat auch die Zeit des Afrika-Cups sehr gut rumgebracht. Man kann aber bei jedem dieser Argumente dann auch damit argumentieren, dass es halt Kern des Erfolgs ist, dass man sich unabhängig gemacht hat von solchen Faktoren und den Zufall minimiert hat. Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Mein Gefühl ist schon, weil Leverkusen halt auch ein anderer Verein ist. Ich meine, ich verstehe jeden, der wegen 50+1 Leverkusen als einem der Ausnahmevereine sehr kritisch gegenübersteht. Und ich glaube, das ist aber hier wirklich nochmal ein Unterschied. Wenn Fernando Caro, der ja so ein bisschen die FDP der Bundesliga ist in allem, was er so aussagt, wenn der sagt, wir wollen uns jetzt in den Top 15 der Champions League etablieren und wir ja gleichzeitig wissen, Geld spielt keine Rolle bei Leverkusen wegen des Hintergrunds, den man hat. Und mit dem Erfolg, den man jetzt hat, wird es auch bestimmt nicht schwer, vielleicht auch noch ein paar Millionen mehr vor diesem Milliardenkonzern abzuzwacken. Das ist für die ja im Grunde, mindert einfach den Gewinn und damit auch die Steuern, die sie zahlen müssen. Mein Eindruck ist schon, das könnte was anderes sein. Ich weiß nicht, ob Leverkusen für immer jetzt da oben drin bleiben wird. Das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht, weil dafür ist es nicht zu stabil genug, was auch so das ganze Umfeld hergibt. Und es ist halt dann doch in Anführungszeichen nur Leverkusen. Wenn es da einen Gewöhnungseffekt gibt ans internationale Geschäft, dann gibt es den auch für die Spieler und dann werden andere Adressen attraktiver. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Leverkusen sich jetzt in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall in die Top 3 reingespielt hat. Und das ist ja schon mal was. Das hätte man ja so nicht gedacht.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube halt, also was auch ne, gegen so eine längerfristige Dominanz, wenn man so will, spricht und was mich zusätzlich noch zu sowieso, ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen, unsicher macht, ist, dass ich das Gefühl habe, im Vergleich eben zu dieser Dortmunder Geschichte, dass mittlerweile sich noch so viel schneller das Geschäft entwickelt, dass immer wieder nochmal was Neues und nochmal was Neues und nochmal was Neues und wer weiß, ob nicht im nächsten Jahr schon wieder irgendwie wer anderes um die Ecke kommt, wie jetzt halt in dieser Saison zum Beispiel Stuttgart, ja, weißt du nicht.
Und die Frage ist auch, wenn wir jetzt wirklich beim direkten Leverkusen-Dortmund-Vergleich ist, um nochmal eine fußballromantische Perspektive aufzubringen, ob sich rund um den Verein dieser Spirit wirklich so weiterentwickeln kann, weil hinter Dortmund natürlich auch eine ganz andere Anzahl an Menschen steht als hinter Leverkusen. Natürlich, mit dem Erfolg wird auch die Zahl der Fans steigen und da wird was zukommen, aber die Begebenheiten sind auch so und das Stadion ist erstmal so, wie es ist. Das kann man jetzt auch nicht innerhalb von einem Jahr auf eine Kapazität von 60.000, 70.000 bringen und dann ist eh die Frage, ob man es voll macht. Es ist natürlich vom emotionalen Wert schon auch eine andere Geschichte.
Aber ich merke das schon mit, ich habe so ein paar Bayer-Fans auch in meinem weiteren Umfeld. Da nehme ich das schon mit, dass da irgendwie eine sehr, sehr große, logischerweise Euphorie ist, aber eben auch sehr große Liebe, auch was mich immer relativ überrascht, weil ich eben Leverkusen auch relativ vorsichtig gegenübergestanden habe, als ich jünger war vor allen Dingen und da wirklich niemanden kannte, der da irgendwie einen Bezug zu hat. Und jetzt halt mitzubekommen, dass es so ist und eben so verstärkt wird, ist schon beeindruckend.
Ja, voll. Das hat man gestern auch gesehen, als dann die Mannschaft sich vor der Tribüne versammelt hat mit Trainer und dem ganzen Staff, dass jetzt so langsam so eine meisterliche Stimmung auch aufkommt und jetzt, wo es in die Crunch-Time geht, da die Euphorie deutlich nach oben geschossen ist.
Ja. Ich höre ja gerade den Werder 2004 Podcast, der in Echtzeit quasi die Saison, die Doublesaison nochmal nacherlebt und da musste ich mich wirklich, also ich fühle mich so erinnert an diese Leverkusener Saison, jetzt irgendwie auch so Fragen nach, wann hat man denn wirklich das Gefühl, dass es jetzt wirklich werden kann, dass es wirklich sein kann, dass man die Meisterschaft holt und so, dass man sich in den Rausch spielt, auch diese Ruhe und dieses Vertrauen, um mal aufs Spielerische zu kommen, ne, was man jetzt auch wieder gesehen hat in dem Spiel gegen Hoffenheim, das sind irgendwie ganz witzige Parallelen da.
Ja, und weißt du, was der Unterschied ist? Werder hat nach der Double-Saison seinen Abwehrchef Kristajic und den Torschützenkönig Ayrton abgeben müssen, ablösefrei und dann auch noch zu Schalke. Also es war eine mehrfache Demütigung.
Genau.
Und das wird halt Leverkusen nicht passieren. Und da ist quasi der erste Stein, der vielleicht sogar mit der wichtigste ist, im Vergleich zu einzelnen Spielern, die vielleicht hätten den Gedanken haben können, ich wechsle jetzt im Sommer, dass jetzt der Trainer sagt, ich weiß genau, was ich hier habe, ich bin sehr dankbar für das, was ich habe. Und er hat es noch verknüpft mit seiner persönlichen Biografie. Er hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, ich bin noch ein sehr junger Trainer. Ich meine, es ist sein erstes richtiges, volles Jahr als Trainer in der Bundesliga, vorher nur in der zweiten von Real Sociedad. Also er weiß sehr genau, A, dass er noch sehr viel Zeit hat und B, dass er eben eigentlich noch ein Novize ist und viele Dinge, zum Beispiel Champions League, ja noch gar nicht erlebt hat. Und da kann das aber schon halt ein großer Unterschied sein zu Werder, dass also der Abgang, ich glaube, das droht jetzt nicht mehr. Und so positiv und offensiv, wie man sich zum Verbleib von Florian Wirtz äußert, klingt das für mich so, als ob man da eigentlich auch schon sich sehr sicher wäre, dass der nicht mehr ins Wanken kommt. Der ist ja noch von allen am meisten im Flow, denn er ist ja Flow Wirtz. Ich muss die Messlatte gleich mal legen. Ich muss die Messlatte doch auch so legen, dass ihr drüber kommt, Leute.
Das wird schwierig jetzt, glaube ich.
Na, drüber kommen ist ja wohl einfach. Drunter kommen ist jetzt nicht mehr möglich.
Ja, okay. Ich bin großer Fan. Aber ich finde das, also was du meinst auch, das, also dieses Selbstverständnis von Alonso finde ich auch sehr, also spricht unfassbar für ihn, dass er da eben nicht nur, weil jetzt das mal eine Saison gut läuft und direkt er bei großen Vereinen gehandelt wird, er da auch drauf anspringt, sondern dass er eben sagt, okay, machen wir erstmal ganz ruhig, finde ich persönlich sehr, sehr sympathisch auch.
Vor allem, weil es eben nochmal so ein schöner Gegenpol ist zu dem schnellen Geschäft und zu höher, schneller, weiter. Und ich muss jetzt sofort nach den Sternen greifen. Das ist jetzt echt nochmal eine Etage weiter unten.
Aber wirklich. Und so kam es dann eben zu diesen sehr schönen Szenen nach dem Spiel gegen Hoffenheim, wo Alonso dann auch nochmal alleine vor die Kurve gerufen wurde. Und diesmal hat er es auch gemacht. Das letzte Mal hat er sein Trainerteam noch mitgenommen. Aber dem voraus ging ja noch ein Spiel, über das wollen wir aber jetzt auch sprechen. Und das hat eben gezeigt, Leverkusen ist unkaputtbar in dieser Saison. Hoffenheim war lange in Führung, dann wurde der Druck höher von Leverkusen und es fiel aber nicht nur der Ausgleich, sondern auch der Siegtreffer. Der Spielfilm zu diesem Spiel in der 33. Minute kommt Bayer über den linken Flügel an den Ball und hat sehr viel Platz. Er passt in den Strafraum auf Weghorst, der zurück zu ihm spitze. Das haben sie vorher schon mal probiert, Weghorst so als Wandstürmer einzusetzen. Aber Bayer hat noch genügend Zeit, den Ball anzunehmen und tunnelt dann Radetzky zum 1:0. Dann passiert ganz lange, naja, doch einiges, aber es fallen keine Tore. In der 88. Minute dann führt Wirtz eine kurz ausgeführte Ecke, er flankt eine kurz ausgeführte Ecke an den zweiten Pfosten auf Tah, der bei Kopfball auf Andrich legt und der dann aus dem Rückraum des Strafraums kommt, das 1:1 erzielt. Und als Hoffenheim vielleicht dachte, na kommen wir mit einem Punkt hier noch mit dabei, da kam die 91. Minute. Stanisic passt auf Teller, der flankt scharf nach innen und findet Schick, der das 2:1 erzielt. Sieht sehr abseitsverdächtig aus, aber wurde gecheckt, war wohl keine. Ich habe die kalibrierte Linie ehrlich gesagt nirgendwo gesehen, zumindest in der Live-Übertragung gab sie es nicht. Aber am Ende bleibt es auch dabei. 2:1 gewinnt Leverkusen eben in letzter Sekunde. Und die Frage, die man sich dann stellen kann, Chantal, ist, war denn etwas anders bei diesem Spiel? Oder war das jetzt einfach Leverkusen so wie vor der Länderspielpause? Sie machen halt so ihr Ding. Okay, sie haben jetzt mal wieder ein Gegentor kassiert. Aber sie ziehen das einfach so konsequent durch, dass irgendwann der Druck zu hoch wird für den Gegner. War es so?
Ja, was anders war allerdings, ist die Hoffenheimer Defensive. Und die muss man in diesem Spiel wirklich sehr, sehr positiv hervorheben, weil die als Mannschaft geschlossen einfach sehr stark verteidigt haben. Man konnte die Linie eigentlich echt immer gut sehen. Es war kompaktes 5-3-2. Und ich finde vor allem die Rolle von Florian Grillitsch in dieser Kette sehr interessant. Er hat die letzten Jahre auch mal eher noch als Sechser gespielt und jetzt dann sich so nach und nach als Innenverteidiger etabliert und phasenweise sich echt schon in so eine Libero-Position fallen lassen, sodass Stach nochmal in die Kette gerutscht ist. Und da auch nochmal weitere Räume hinter der Fünferkette quasi dicht gemacht worden sind. Und das war ein Mittel, das Hoffenheim da ausgeführt hat, was Leverkusen sehr lange ja vor Probleme gestellt hat. Sie haben ihr Offensivspiel ja eigentlich wie gewohnt aufgezogen, sehr variabel, sehr flexibel, viel über die Außen, aber auch mal mit tiefen Steinpässen. Aber weil sie eben so kompakt standen, wurden viele Bälle abgefangen oder Hoffenheim war sehr griffig in den Zweikämpfen, sodass eben schon Chancen herausgespielt werden konnten, aber auch viel verhindert werden konnte. Und das haben sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum durchgehalten, bis eben dann Ende der zweiten Halbzeit der Druck so groß war, dass sie es nicht mehr stoppen konnten. Das muss man einfach so sagen. Was ich zwischendurch aber schon auch dachte, ist, dass die Variabilität im Spiel Leverkusen zum Teil ein bisschen eintönig war, weil gerade zu Beginn der zweiten Hälfte doch sehr viel über Frimpong und über die rechte Seite ging und Hoffenheim sich darauf offenbar auch sehr gut eingestellt hat. Und erst als man dann mal wieder mehr über Grimaldo spielte oder Chaka auch mal wieder mehr Pässe in die Tiefe spielte, ging es halt mehr in die Bewegung der Abwehrketten, sodass Leverkusen sich dann auch seine Lücken erspielt hat und dann noch zu den Treffern gekommen ist.
Mhm. Also ich fand nämlich, dass auch gerade am Anfang, bevor das eben so wahnsinnig drückend geworden ist, bei Leverkusen schon auch relativ viele ungenaue Zuspieler zu beobachten waren.
Ja, und Kontraanfälligkeit auch noch so ein Thema, oder? Also ja. Hinten raus schon irgendwie in der Offensive das alte Leverkusen, das von vor der Länderspielpause. Aber wenn Hoffenheim seine Konter ein bisschen besser ausspielt, und mit ein bisschen besser meine ich, spielt sie halt mal aus.
Ja, das wollte ich nur noch sagen zu den Kontern, dass die wirklich entweder zu langsam oder viel zu überhastet gewesen sind von Hoffenheim.
Ja, und bei mir prägt das ehrlich gesagt den Blick aus TSG-Sicht auf dieses Spiel. Also Matarazzo hat danach gesagt, wenn wir so füreinander fighten, werden wir noch viele Punkte holen. Und auch Strubehoft hat im Forum geschrieben, ich habe aus Hoffenheimer Sicht selten eine Niederlage so positiv gesehen wie heute. Und dann sagt er viele Dinge, zum Teil auch Dinge, die du schon gesagt hast, Chantal. Und ehrlich gesagt, ich sehe es komplett anders. Also wenn sich Hoffenheim jetzt nicht über dieses Spiel ärgert, wenn die sich jetzt nicht wirklich ernsthaft mal ärgern, dann werden die nie wieder irgendwas erreichen, weil das ist genau das Kernproblem von Hoffenheim, meiner Meinung nach, dass sie immer mit 80% zufrieden sind. Und dieses Spiel ist, also natürlich kannst du gegen Leverkusen verlieren, aber eigentlich war Hoffenheim doch chancenlos, finde ich. 6:34 Schüsse, sie hatten nur 6 Schüsse. Sie haben ständig Konter nicht ausgespielt. Sie haben es nicht hingekriegt, nicht mal 3-gegen-2 Situationen haben sie gelöst. Prömel hatte in der 81. Minute noch einen Schuss, den hat Radetzky gehalten. Ansonsten war nichts zu sehen. Ja, sie haben im Strafraum gut verteidigt, allein 14 Schüsse geblockt. Das war, glaube ich, das, was Matarazzo dann positiv fand. Das hast du ja auch erwähnt, ja, zu Recht. Also diese Dreierreihe stand sehr gut. Das hat man gut gemacht. Aber dann, wie zum Beispiel die Gegentreffer fallen, beide Male ist es Bebou, der defensiv einfach eine falsche Aktion macht. Beim Ausgleich ist es so, dass Bebou nach einer eigentlich eine Konterchance hat und Andrich ihn wegschiebt, den Ball nimmt und so entsteht dann der Lattenschuss von Iglesias und direkt aus der Ecke heraus dann das 1:1. Und beim 2:1, bei dieser Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Tah steht, und diese Flanke haben wir schon 100 Millionen Mal gesehen in dieser Saison, steht Bebou so, dass er mit dem Rücken zum Flankengeber Wirt steht. Also er kommt gar nicht in den Zweikampf hoch. Und also sowas musste ich ärgern und sowas sollte auch nicht passieren. Und klar, Bebou ist ein Offensivspieler und ja, Leverkusen ist sehr gut, aber ich hätte es eigentlich gerne, aus TSG-Sicht zumindest, dass sie sich darüber ärgern, dass sie sich so richtig ärgern, dieses Spiel darfst du nicht verlieren und du musst es eigentlich auch noch besser gestalten, weil spiel dieses Spiel 100 Mal und 95 Mal gewinnt Leverkusen, weil die so überlegen waren. Das war ein reiner Zufall des Ausnutzens von Torchancen, dass das so lange so offen war. Und ja.
Ich finde, es ist total interessant, also die Psychologie dann auch dahinter, eben diese verschiedenen Ansätze, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt, also dass Hoffenheim selbst sagt, naja, wir wollen jetzt nicht komplett draufkloppen, weil gegen Leverkusen ist es eben so schwierig aktuell zu gewinnen, und dann will man halt versuchen, das irgendwie das Positivstmögliche mitzunehmen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie der Ansatz da auch ist. Aber ich habe mir zwei Fragen auch noch gestellt zu dem Spiel. Also erstens, warum Leverkusen eben die Dinger nicht schon früher reinbekommt und zweitens, warum das immer wieder, also warum eben Hoffenheim dann nicht noch bis zum Ende so halt richtig gut verteidigt hat, wie sie es ja zwischendurch gemacht haben, weil man weiß ja mittlerweile, wie Leverkusen noch zurückschlägt in den letzten paar Minuten. Und klar, war auch anstrengend, weil die zweite Hälfte einfach nur voll Anrennen von Leverkusen war. Das ist dann vermutlich der Punkt. Aber ja, das weiß man ja eigentlich.
Vor allem, was ich in diesem Spiel im Vergleich zu anderen Spielen, wo es auch eng war, wo es auch knapp war hinten raus, noch hervorheben würde, ist, dass ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl hatte, boah, ich glaube, heute könnte hier verloren werden. Weil es war zum einen auf dem Platz eine gewisse Nervosität, so gerade so zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass sie schon ein bisschen Schwierigkeit hatten, reinzukommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Ansprache in der Kabine war, aber man hatte schon das Gefühl, dass da irgendwie auch Druck mit dabei war und dass vielleicht doch sich das irgendwann mal in den Kopf geschlichen hat, zu sagen, diese Serie muss weitergehen und wir wollen jetzt unbedingt weiter gewinnen. Und das hat man auch dann im Stadion gemerkt, in der Stimmung. Und auch als mal die Kamera auf die Bank gezeigt hat, Rolfes zum Beispiel wirkte auch komplett nervös. Alonso, gewohnt ruhig eigentlich, finde ich. Aber so Teile des Staffs und Teile der Auswechselbank haben schon auch so eine Stimmung reingebracht, wo ich dachte, okay, das wird heute noch richtig eng. Und die zerbeißen sich ihre Zähne an dieser Defensive.
Ja, und gleichzeitig gab es aber nicht so arg viel Offensive von Hoffenheim. Und also ich meine, natürlich sind die Zahlen da beeindruckend. Ich habe schon die Schüsse genannt, aber man kann zum Beispiel auch die Strafraumaktionen sich angucken. Leverkusen ist 66 Mal in den Hoffenheimer Strafraum gekommen. Das ist ein extrem hoher Wert. Hoffenheim 16 Mal in den gegnerischen. Und bei Leverkusen war es so, die hatten 97 Angriffe im Angriffsdrittel. Das heißt quasi, jeder zweite von diesen 2 von 3 Angriffen sind immer im Strafraum, sind immer in den Strafraum hineingekommen. Und das war bei Hoffenheim eben nicht der Fall. Und ich weiß, dass es jetzt viel verlangt ist, weil Hoffenheim auch aus einer schweren Situation herauskommt. Aber ich finde, da muss man schon die Frage stellen, was der Plan war. Also ich bin nicht mehr bereit, Teams dafür abzufeiern, dass sie den Bus parken gegen Leverkusen, so wie Gladbach oder Dortmund das gemacht haben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig finde ich, diese Nervosität bei Leverkusen war da, aber wie immer in der zweiten Hälfte war es besser. Erste Hälfte schauen sie sich an und adaptieren, zweite Hälfte wird es dann besser und dann hast du so diese klassischen Angriffe gehabt. Du hattest von Iglesias noch einige gute Chancen und inzwischen macht es auch nicht mehr so einen Riesenunterschied, ob Adli und Teller spielen, was ja auch nochmal eine großartige Leistung ist von Alonso und seinem Trainerteam. Also, dass es dann hinten raus so kam, ich wusste es schon, als ich das Spiel geguckt habe, aber überraschend fand ich es auch nicht beim Sehen des Spiels dann, weil es war ja Chance um Chance um Chance. Und als dann das 1:1 gefallen ist, dann wusste man, na gut, jetzt machen sie wahrscheinlich gleich das 2:1.
Und ja, dann hat man die Nervosität auch ein bisschen bei Hoffenheim gesehen. Weil, ja, dann weiß man es halt. Ich fand das ganz interessant in der englischen Übertragung, da war ja Thomas Broich, glaube ich, der Experte.
Das war
dabei.
Super.
Das war echt richtig, richtig toll. Und der hat dann auch immer wieder gesagt, this is insane und ist völlig durchgedreht irgendwie und hat ja das so total abgefeiert und gleichzeitig aber auch ja sich völlig, also nicht schockiert, aber der war einfach völlig baff, dass es eben so lange gedauert hat, dann auch wieder, dass die Tore reingegangen sind.
Ja, das stimmt. Aber Thomas Broich da zu hören, das war sehr, sehr angenehm. Kann ich nochmal auf das Tribünengespräch mit ihm hinweisen. Das ist ein All-Time-Favorite von vielen Hörerinnen und Hörern. Also so hat Leverkusen dieses Spiel gewonnen mit 2-1 und damit jetzt auf 73 Punkte gestellt. 11-2 Torschüsse waren es. Wenn ihr mal was Lustiges sehen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut euch die Passmap an von Leverkusen. Auf theanalyst.com kann man das sehen. Es sieht aus wie ein Luftballon, der an einem Schnürchen hängt von Radetzky zu Tah. Und dann sind alle Leverkusener Spieler in der durchschnittlichen Feldpositionierung in der gegnerischen Hälfte. Das ist absolut verrückt. Und da ist es ein wunderschöner, runder Ballon. Die von Hoffenheim sieht nicht ganz so schön aus. Aber naja, es ist schwierig. Hoffenheim freut sich, dass man wenigstens nur knapp verloren hat. Meinetwegen können sie machen. 33 Punkte, Rang 9. Es geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Augsburg. Ich bin sehr gespannt, wie zufrieden man dann aus diesem Spiel herausgeht. Und Leverkusen, für das steht es jetzt das erste Spiel um einen Finaleinzug an. Es geht gegen Fortuna Düsseldorf. In dieser Woche jetzt schon im DFB-Pokal-Halbfinale. Danach wird man an die alte Försterei reisen und dann gegen West Ham weiterspielen in der Europa League. Also Leverkusen ist on track. Ganz anders ist es beim FC Bayern und wiederum positiv aber beim BVB. Und das ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, das Samstagabend-Topspiel. Bayern musste nachziehen im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Und es war, wie so oft, ich habe mich erinnert gefühlt an das Heimspiel gegen Werder Bremen. Vorher wurde auf die Bilanz des Gegners verwiesen, so als hätte das eine Aussagekraft, weil man eben seit 14 Jahren nicht mehr gewonnen hat. Aus Dortmunder Sicht war, schien klar zu sein, na jetzt macht das Bayern auch. Nein, so kam es nicht. In der 10. Minute spielt sich eigentlich Bayern ganz gut zwischen die Linien. Müller will einen Pass spielen, den allerdings Schlotterbeck erschnüffelt. Und dann kann Dortmund kontern. Am Ende kommt Adeyemi in ein 1-gegen-1 mit Sven Ulreich. Der sieht auch nicht ganz so gut aus. Er vertritt natürlich Manuel Neuer und erzielt das 1-0. Dann läuft Bayern an, hat einige Chancen. Kane köpft die größten davon vorbei. So viele sind es aber ehrlicherweise nicht. Vor allem in der zweiten Hälfte kann Dortmund munter Konter um Konter fahren. Und als in der 83. Minute dann Özcan aufdrehen kann, Sancho den Ball wieder zurück ihm spielt, er auf Haller passt, der eingewechselt wurde. Und der die gute Idee hat, nochmal weiterzulegen auf Riason, der dann komplett blank ist, weil die Kette von Bayern hatte durchgeschoben. Davis stand gegen Haller und Gnabry hätte helfen müssen, hat er nicht gemacht. Deswegen kann Riason das 2-0 erzielen. Und als dann sogar noch ein Tor von Harry Kane aberkannt wurde, wegen eines sehr, sehr knappen Abseits, dann war klar, okay, jetzt ist sie da. Die erste Niederlage der Bayern seit 2010 zu Hause. Und ihr könnt jetzt entscheiden, Nina, mit welcher Perspektive willst du anfangen? Willst du mit der BVB-Sicht auf dieses Spiel anfangen oder die Bayern-Sicht?
Ich würde mal mit Bayern anfangen, vorneweg, aber einen Satz zu Dortmund schon mal sagen. Mats fucking Hummels hat so abgerissen. Ich habe mir hier einen Notizzettel gemacht zum Spiel, eine andere Methode sozusagen probiert und dann nochmal immer extra angestrichen, wenn ich irgendwie irgendwas aufgeschrieben habe, von wegen Hummels hat weggegrätscht, Hummels hat gerettet, Hummels hat dann auch mal abgezogen. Also das vorneweg schon mal. Bei den Bayern, finde ich, lässt sich das Spiel sehr gut so in Phasen unterteilen. Also die sind erst bis zum Gegentreffer super drückend und auch ziemlich schwungvoll am Start gewesen. Danach absolut planlos. Also schon auch das Spiel gemacht, mussten sie, weil Dortmund hat den größtenteils den Ball überlassen. Nach so einer halben Stunde habe ich dann so wieder ein bisschen mehr Ideen, ein bisschen mehr Schwung gesehen. Aber gerade in der zweiten Hälfte dann war das eine unfassbare Lustlosigkeit, die ich da irgendwie meine gesehen zu haben. Ne? Ist auch immer sehr subjektiv. Aber dann auch wieder Sané mit der Körpersprache. Eric Dier, der irgendwie auch in der Defensive total gepennt hat, mehrere Male. Einmal hat er, glaube ich, auch ganz gut gerettet, aber ansonsten echt super viel gepennt bloß. Erst so ab der 65. mit Coman und Tell vor allen Dingen ist dann nochmal so ein bisschen Wind mit reingekommen. Ich habe tatsächlich fast gedacht, am Ende, als dann Kane eben das Abseitstor, minimale Abseitstor geschossen hat, habe ich noch kurz gedacht, oh, vielleicht kommt jetzt dann doch nochmal was, weil da hatten sie nochmal ein bisschen Chancen und haben Dortmund da schon auch ja an die Wand gespielt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber hatten da schon noch mehr Chancen und auch Überhand. Aber das war größtenteils, fand ich wirklich sehr, sehr planlos. so wie so ein bockiges Kind teilweise fast.
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob wir jetzt gerade die BVB-Sicht oder doch die Bayern-Sicht gemacht haben. Es ging los mit dem BVB Gemix. Und es ging rüber zum FC Bayern. Ja, Chantal, was sagst du zum Vorwurf der Planlosigkeit? Würdest du da zustimmen?
Ich würde schon zustimmen. Also, bockiges Kind ist eine scharfe These auf jeden Fall. Aber ich meine auch gesehen zu haben, also ich habe mich auch erschrocken darüber, wie wenig Elan dabei war und wie wenig Geschlossenheit auch und wie wenig Energie die Mannschaft auf den Platz gebracht hat, weil die Vorzeichen irgendwie auch ganz anders waren. Seitdem die Trainerentscheidung durch war, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie schon ein bisschen wieder zurückkommen in die Spur, auch jetzt der Einzug in die nächste Runde der Champions League. Und es wirkte auf mich so, als wenn Bayern jetzt irgendwie befreiter aufspielen könnte. Und dann hat man ein Heimspiel gegen Dortmund, ein Spiel, was man ja in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gerne gespielt hat. Und dann lief es halt alles so ein bisschen anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und möglicherweise könnte natürlich auch noch einen größeren Effekt gespielt haben, der psychologische Effekt, dass man noch im Bus sitzt und sich denkt, okay, ja, Leverkusen verliert heute tatsächlich und vielleicht kommen wir heute ja wirklich nochmal einen Schritt ran. Ja, und dann sieht das am Ende doch alles wieder ganz anders aus, interessant, ob es wirklich in den Köpfen war oder nicht. Ist jetzt auch natürlich nur eine Vermutung, aber grundsätzlich stimme ich dir schon zu, Nina, was die Spielweise betrifft und ja, würde auch sagen, dass ich das echt eine schwache Leistung fand.
Aber kann das nicht vielleicht auch gewesen sein, dass Bayern denselben Plan hatte wie immer und vielleicht, ja, Bock ist jetzt ein schwieriges Thema, Körpersprache auch. Also grundsätzlich würde ich aber jetzt niemandem die Motivation absprechen, zumindest über weite Teile des Spiels. Aber kann es nicht vielleicht auch sein, dass einfach der BVB sehr gut auf diesen Spielplan eingestellt war, weil eben klar war, die ganzen letzten Wochen, wenn Bayern was macht, dann ist es viel Musiala, der aufdrehen kann, es ist viel Harry Kane, es kommt viel über die Flügel und Dortmund hat das halt einfach sehr gut gemacht. Es gab ganz wenige Situationen, in denen jemand aufdrehen kann, deswegen war es eigentlich so ironisch, dass das 0:1 fällt nach der einen Situation, in der Müller mal im Zwischenraum genau das tut und dann aber halt einen schlechten Pass spielt, den Schlotterbeck gut abfängt. Also war es vielleicht einfach derselbe Plan, den Bayern schon die letzten Wochen hatte, aber Dortmund war halt sehr gut drauf eingestellt. Sie haben ja auch mit Can Medcar, der wieder gespielt hat, und Brandt im Mittelfeld, fand ich, schon ein bisschen anders agiert als sonst.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die waren wirklich exzellent eingestellt und haben das auch mal durchgezogen, wirklich. Unfassbar konzentriert über das ganze Spiel hinweg. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und ne, dann immer die Frage, woran hat's gelegen? Hahaha, pipapo. Weiß man am Ende nie. Ich glaube schon, das war vermutlich ein Zusammenspiel aus diesen Faktoren, eben dass Dortmund so gut eingestellt gewesen ist. Und ich glaube auch ein bisschen, dass Bayern nicht unbedingt damit gerechnet hat. Und als dann eben das 1-0 für Dortmund gefallen ist, war das ja so recht antiklimaktisch im Vergleich zu den Spielen vorher immer, wo ja Dortmund auch mutig angefangen hat und dann ja doch früh in Rückstand geraten ist. Ich habe da jetzt gerade eben dieses eine Ding, wo Kobel diesen riesen Fehler hatte im Kopf. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen in der Psyche gekratzt hat bei den Bayern und dann dazu eben, dass Dortmund so gut eingestellt gewesen ist, dass die Münchner Spieler dann ja planlos ausgesehen haben und keine Lösung dagegen eben parat hatten. Vielleicht haben sie auch einfach irgendwie noch einen schlechten Tag mit dazu erwischt. Im Zweifel eine Gemengelage an Dingen.
Was Dortmund, glaube ich, auch noch geholfen hat, ist, dass sie auch mal ein bisschen mehr Platz hatten. Also wenn man sich zum Beispiel den Wert für die erfolgreichen Dribblings anguckt, ist der bei weitem höher als der bei Bayern. Und wenn man sich so ein bisschen Räume erspielt und dann auch mal Erfolg hat und nach dem Dribbling mal einen Pass ankommt, dann stärkt das natürlich auch das Selbstbewusstsein und dementsprechend auch weiter den Zug zum Tor.
Absolut. Das, finde ich, hat man auch total gesehen. Also dieses Selbstbewusstsein, dass sich die Dortmunder dann irgendwie erspielt haben, als sie halt gemerkt haben, okay, das funktioniert hier. Das war auch sehr gut zu sehen.
Genau, und da, finde ich, kommen aber dann auch wieder zwei Sachen mit dazu. Das eine ist taktisch und das andere ist dann eher so tagesaktuell. Ich fand, taktisch war es so, dass Bayern im Pressing überhaupt keinen Zugriff hatte und deswegen hatte Dortmund auch in Führung liegend lange Ballbesitzphasen. Also ich weiß noch, am Ende der ersten Hälfte war das zum Beispiel so. Da hatten die 3-4 Minuten lang den Ball und spielen sich dann auch noch eine Chance heraus. Ich glaube, das war die Phase, in der auch Hummels zum Beispiel da seinen Schuss hat, den er dann allerdings sehr deutlich verzieht. Da hat man gesehen, klär du mal lieber auf Kopfhöhe beim Fuß vor Dyer. Das ist
Schuster, eher so, bleib bei deinen Leisten.
Ja, ja, aber wirklich so, deinen sehr hohen Leisten. Aber Aber das fand ich, das hat, glaube ich, Dortmund geholfen, in dieses Spiel zu kommen und eben dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass man eben wirklich viele Situationen hatte, in denen man gar keinen wirklichen Druck hatte, sogar tief in der gegnerischen Hälfte, also Pressing Bayern überhaupt nicht gut, sowohl Gegenpressing als auch Pressing. Und das Zweite, und das habt ihr ja gerade auch schon angesprochen, individuelle Überlegenheit. Also Jadon Sancho hat halt mit Alphonso Davies in der ersten Hälfte machen können, was er wollte, hat jedes einzelne Duell gewonnen. Er hat sogar Duelle gewonnen, in denen Davies ihn schon hatte, hat ihn schon abgegrätscht. Sancho nimmt sich dabei, läuft trotzdem an die Grundlinie und passt dann nach innen. Das war dann das, wo Goretzka dann auf Ulreich quasi selber zurückspitzelt und damit noch retten muss. Und das ist halt dann in so Spielen, wo es, wo man sich schon auf Augenhöhe begegnet, wahrscheinlich dann auch ein Faktor. Wenn du einfach einen Spieler hast, der dem anderen so deutlich überlegen ist, dann hilft es ja auch, in so eine Partie reinzukommen. Und so richtig hat sich ja Davies davon auch nicht befreien können, ohne dass ich jetzt sagen will, es lag allein an ihm. Aber es war halt deutlich zu sehen, weil es halt auch in der Vergangenheit eher andersrum war, dass es dann halt eher mal waren, dass eben Bayern-Spieler Dortmund-Spieler dominiert haben. Ja. Vielleicht kam das auch dann noch zusammen.
Absolut. Und wie gesagt, ich fand Eric Dier auch in der Defensive dann so ein Fehlerstelle, sage ich mal so.
Ja, wobei, also ich weiß, was du meinst und man hat auch gesehen, auch der Licht, dem ist ja Adeyemi auch ganz schön davon gelaufen beim 1-0. Also so wie da Ulreich vielleicht nicht ganz perfekt aussieht, ist es der Licht absolut auch. Er macht noch den Passweg richtig zu, aber dann muss er schon in der Lage sein, da noch einen halben Meter mehr rauszuholen im Sprintduell, auch wenn Adeyemi schnell ist. Aber ich fand auch die davor, also Goretzka und Laimer. Goretzka war wieder sehr wichtig im Aufbau, hatte auch die meisten Ballkontakte bei Bayern, hat die Rolle ganz gut gemacht, aber im Aufbau
völlig blass.
Genau, und gegen den Ball waren halt einfach wieder Lücken da. Und das hast du übrigens auch vor dem 0-2 gemerkt, das 0-2, wenn Joshua Kimmich Sechser gespielt hätte, hätten wir alle darüber geredet, dass hinter ihm Özcan aufdrehen kann, weil er sich nämlich nach vorne orientiert und einfach diesen Zweikampf schlecht führt. Ich will jetzt auch nicht sagen, Kimmich war schuld, aber das sind halt solche Dinge, die wieder und wieder passiert sind und die Dortmund halt in diesem Spiel mal ausgenutzt hat und die sie ehrlich gesagt auch früher hätten ausnutzen können, dann wäre es deutlicher geworden. Ja. Und ich weiß auch nicht, was da die Chancen von Bayern verändert hätten. Also ich weiß nicht, Nina, wie du das siehst. Nach dem Spiel war das schon so ein Narrativ von Thomas Tuchel und einigen anderen. Ja, Mensch, wenn Harry seine Chance macht in der 23. Minute. Klar, das ist auch ein Kopfball, den hat er schon ganz oft gemacht. Ja. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich da so viel verändert.
Ja, dann ich finde es auch schwierig, das halt nur an ihm irgendwie festzumachen, wenn ja offensichtlich an ganz vielen anderen Punkten im Spiel eben das Problem war. Klar, es ist immer so, gerade wenn es dann irgendwie noch so eng steht und dann wäre es ein Ausgleich gewesen, dann wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre. Aber ja, da hast du voll recht. Also glaub nicht, dass das Spiel dann so viel anders gelaufen wäre.
Chantal überlegt noch, sie ist sich unschlüssig.
Ja, ich habe bei Bayern das ja schon oft gesehen, wenn sie dann wirklich das Ding machen, dass das dann oft so ein Türöffner sein kann. Oh, jetzt sind wir schon voll drin im Floskel-Game. dass sie dann in ihren Lauf kommen und die Spiel besser aufziehen können und die Abwehr so umspielen, dass dann Chance um Chance und Tor um Tor kommt. Und so war es ja auch in vorherigen Partien gegen den BVB, die wir schon angesprochen haben. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es genauso gelaufen wäre. Andererseits tritt der BVB gestern schon anders auf und bringt was anderes mit. Also ich ziehe mich jetzt aus der Verantwortung.
Ja, gut. Nee, aber ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass eben Dortmund halt also so wirklich saugut eingestellt war und so konzentriert dabei gewesen ist. Klar war auch nicht so die 1A-Klasse, sage ich mal so. Da geht auch noch mehr. Die hatten ja auch noch ein paar Chancen, möglich, die sie nicht ganz ausgespielt haben. Aber wenn du da halt gerade auch noch dazu so einen unglaublich starken Hummels in dem Spiel wieder dabei hast, da ist also dann schwierig.
Hummels absolut überragend, gleichzeitig bemerkenswert. Edin Terzic, er schafft es nicht, Mats Hummels zu loben. Er wurde darauf angesprochen, hat gesagt, ja, super Spiel, aber Nico Schlotterbeck auch richtig toll. Also ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht
interpretiere
ich es auch. Schlotterbeck war ja auch nicht schlecht, aber Schlotterbeck, da hast du auch wieder gesehen, er spielt halt riskant. Und in dem Spiel ist vieles gut gegangen, was er riskant gemacht hat. Aber Hummels war halt derjenige, der die Last-Minute-Grätschen hatte, der eben diese eine ikonische Szene hatte, wo ihm der Ball danach an die Hand springt, aber eben vom Fuß kommt. Ist wahrscheinlich okay, da keinen Handelfmeter zu geben. Es gab noch ein bisschen Diskussion um einen Tritt von Rierson. auf den Knöchel bzw. oberhalb des Knöchels von Jamal Musiala. Das wurde auf dem Feld anders bewertet als Foul von Musiala, weil er quasi vorher einen anderen Dortmunder gefoult hatte. Das heißt, Eingriff wäre nur möglich gewesen bei einer roten Karte tatsächlich. Findet ihr, das ist diskussionswürdig, Chantal?
Ach, ich denke, die Entscheidung geht so klar. Also ich finde, ich bin ja immer für eine sehr klare Regelauslegung und deswegen bin ich auch sehr klar dabei zu sagen, der VAR sollte sich ja auch nur einschalten, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist und da bin ich in dem Fall dabei, dass es keine war.
Bin ich dabei.
Dann sind wir dem schon schon zu dritt. Es war keine hohe Intensität auf diesem Tritt. Das muss man schon so sagen. Aber weil ich gesehen habe, das wurde danach diskutiert, hatte ich das Gefühl, wenn wir es jetzt nicht ansprechen, dann lese ich es danach in den Kommentaren unter dieser Folge. Haben es auch angesprochen, sehen es wahrscheinlich trotzdem anders als die Kommentierenden. Aber gut, was soll ich machen? Also Bayern damit 13 Punkte hinter Leverkusen. Die Meisterschaft ist weg. Es geht jetzt dann noch um die Champions League. Ob man da gegen Arsenal mithalten kann, werden wir sehen. Arsenal hat heute Nachmittag gegen Manchester City ein gutes Auswärtsspiel geliefert, ist als einziges Premier League Team in beiden Spielen gegen City jetzt ohne Gegentreffer geblieben, hat auch zum ersten Mal seit 8 Jahren, glaube ich, bei Manchester nicht mehr verloren. Ein 0-0 wurde es am Ende. Es ist noch nicht direkt der nächste Gegner für Bayern. Zunächst geht's nach Heidenheim. Und ich meine das ganz ernst, ich glaube, das sind ungefähr 2 gleich unangenehme Spiele. Das eine ohne Auswärtsfans wegen der Blocksperre der UEFA in London und das andere in Heidenheim. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht beim FC Bayern. Wir werden es ja hier im Rasenfunk verfolgen. Und Borussia Dortmund hat durch diesen sehr, sehr wichtigen und aber auch etwas überraschenden Dreier seinen Vorsprung vor Rasenballsport Leipzig ausbauen können. Dortmund hat jetzt 53 Punkte, Raber Leipzig auf Platz 5 dahinter hat nur 50 Punkte. Es kommt jetzt das wichtige Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das heißt im Rennen um die Champions League. Da ist Dortmund noch gut mit dabei, bevor man dann selbst gegen Atletico antreten darf oder muss, je nachdem, wie man das bewertet.
Darf ich einmal noch ganz kurz eine Person noch hervorheben, weil ich bin ja Julian Brandt-Fan, muss ich hier einmal sagen. Und weil seine Leistung ja immer wieder sehr, sehr schwankend ist, will ich nochmal hervorheben, dass ich das in dem Spiel sehr, sehr gut fand. Und gerade auch seine Vorarbeit da beim Tor von Adeyemi, insgesamt war die Vorarbeit super. Auch Füllkrug, wie er da den Ball nochmal abgelegt hat. Und Brandt, der Pass auf Adeyemi, das war so, so schön mit anzusehen. Also das wollte ich nur noch mal hervorheben. Danke.
Sehr gut und passt auch insofern gut. Also falls ihr es bei YouTube gesehen habt, hier gab es einen Feuerwehreinsatz bei den Nachbarn. Deswegen habe ich ganz kurz durch das Handy gezückt. Also auch ein Brand. Aber einer, von dem ich kein Fan bin in dem Fall. Aber zum Glück, es ist absolut harmlos, die sind schon wieder weg, deswegen traue ich mich hier überhaupt Witze drüber zu machen. Also
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, ich auch.
Ja, aber ich musste kurz hier andere im Haus befindliche Personen drüber informieren. Hier, behaltet das mal kurz im Auge. Okay. Jetzt sind sie wieder weg, nichts mehr lenkt mich ab. Ich kann jetzt den vollen Fokus richten auf das Spiel VfB Stuttgart gegen den FC Heidenheim. Der nächste Gegner von Borussia Dortmund. Und dieses Spiel, das hat allen Fokus auch verdient gehabt. Nicht nur, weil es vor der Kulisse von 60.000 ZuschauerInnen stattgefunden hat. Ja, das Stadion, die Haupttribüne, sie ist jetzt endlich eröffnet. Nicht nur, weil es ja all die politischen Themen beim VfB dazu gibt. Was sich unter anderem darin ausgezeichnet hat, dass es keinen Support gab aus der organisierten Fanszene. Kommando Cannstatt hat boykottiert. Dann gab es eine Rauchunterbrechung nach 10 Minuten. Wenn euch das ganze Vereinspolitische vom VfB interessiert, dann hört den Schwerpunkt aus der letzten Woche vor der Länderspielpause. Da habe ich mit Benny Hofmann genau dieses Thema ausführlich besprochen. Diese Sendung kann man sich noch ganz wunderbar jetzt anhören, auch nach den jüngeren Entwicklungen. Und wir gucken jetzt aber aufs Sportliche, denn das reicht schon, um jetzt ganz lange über den VfB zu sprechen. Es beginnt dominant und dominierend. In der 41. Minute zählt sich das dann auch auf den Spielstand aus. Stiller spielt auf Gerasi, bekommt den Ball über Undav tief gesteckt, legt wieder nach innen, wo Gerasi durchgelaufen ist und nur noch einschieben muss. 1-0 für den VfB. 53. Minute, Führich legt auf Stiller, der einen Doppelpass mit Undav spielt und alleine vor Müller das 2-0 erzielt. Dann dachte man, naja, das läuft ja alles ganz gut, aber da kennt man Heidenheim schlecht. Die haben schon öfter gegen Top-Teams ein 0-2 gedreht und so ist es auch hier. 62. Minute, Niklas Beste holt eine Ecke heraus, die er auf Kleindienst schlägt, dessen Kopfball hält Nübel, aber er hält ihn nicht fest und so prallt er dann auf den Boden und vom Boden ans Bein von Nübel und von dort ins Tor, wird wahrscheinlich als Eigentor gewertet werden. Das ist der Anschlusstreffer. 84. Minute, Ballverlust von, nee, Entschuldigung, das war die 85 schon. Beste schlägt einen super Pass auf Kleindienst aus, also schaut euch's an, wunderbar, nur er hat gesehen, dass dieser Pass möglich ist und Kleindienst macht den Volley rein zum 2:2. Vorher hatte Nübel einen langen Ball gespielt und Heidenheim sich diesen Ball erpresst, also das war ein Pressing-Tor letztlich. Und dann 85. Minute, Ballverlust von Wagnermann, auch wieder gegen das Pressing von Heidenheim. Nur eine Minute später, Verlagerung auf Dingchi, der passt auf Kleindienst, der sich von Anton absetzt und in dessen Rücken frei einköpfen kann und plötzlich führt Heidenheim mit 3:2 beim VfB. War es das jetzt, fragt ihr? Nein, das war es noch nicht. Dovedan versucht den Ball an der Eckfahne festzumachen. In der 96. Spielminute, 6 Minuten Nachspielzeit gab's. Er verliert den Ball an Mittelstädt und grätscht ihn von hinten um und sieht dafür eine sehr harte rote Karte. Gelb hätte sicherlich gereicht, denn es ging hier nicht um eine Verletzungsgefahr. Sei es wie es sei, es gibt einen Freistoß. Dieser Freistoß führt zu einem langen Ball von Mittelstädt. Den bekommt Undav. Undav nimmt ihn an, legt ihn sich auf den Fuß und erwartet. Er wartet so lange, bis Skimber vorbeigegrätscht hat und erwartet, bis Föhrenbach auf dem Boden ist. Und erst dann schießt er diesen Ball in der 98. Minute zum 3:3 ins Tor. Und ein wirklich ganz fantastisches Spiel. Vor allem, wenn man emotional nicht involviert ist, denn die sind alle durchgedreht, die Fanlager, findet mit einem 3:3 seinen Abschluss. Chantal, wir zwei haben uns sehr gefreut, dass das unser Sonntagnachmittag war. Auch Nina hat große Augen gemacht. Wie ist das zu erklären, dass der VfB so ein dominant geführtes Spiel aus der Hand gibt?
Also die erste Halbzeit war ja auf jeden Fall Hochtempo at its best. Was da in der Stuttgarter Offensive los war, ist was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Führig, Girassi, Undav, Mio und auch Schiller, also man muss sie alle hervorheben, glaube ich, wie sie da miteinander agiert haben und auch flexibel und variabel gespielt haben, ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und gleichermaßen war es aber von Anfang an so, dass Heidenheim trotz des großen Stuttgarter Drucks gar nicht zu 100% abgemeldet war, weil sie haben dann doch mal einen Konter nur spielen können. Sie haben sich doch mal eine Standardsituation erarbeitet und dadurch haben sie sich ja in dieser Saison auch schon häufiger ausgezeichnet. Also es waren schon so Situationen, wo die Abwehr so ein bisschen wackelig war und wo ich auch das Gefühl hatte, ob das hohe Tempo in der Offensive dazu führt, dass man dann nach hinten, wenn es ums Defensive geht, da ein bisschen Tempo rausgenommen hat, weil man vielleicht auch unterschätzt hat, was Heidenheim im Konter leisten kann. Und dann steht's 2-0 und dann kommt Silas und bringt nochmal den Ball an den Pfosten. Mhm. In der 75. Minute war es, glaube ich. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war so ein bisschen der Kipppunkt des Spiels, weil Stuttgart war sich dann ein bisschen zu sicher. Und man merkte, alles wurde ein bisschen langsamer und das Pressing war nicht mehr so da. Und Heidenheim hat aber richtig Blut geleckt und hat gepresst. Und dann sind die Gegentore gefallen und dann hatten die voll das Momentum auf deren Seite. Ja, die Dovedan-Aktion war natürlich maximal dämlich und auch nicht gerechtfertigt. Also es war eine sehr harte rote Karte. Insofern kann man den Ärger von Frank Schmidt da auch schon verstehen. Weil bei dem Momentum, was sie hatten, bin ich mir nicht sicher, ob sie das nicht zumindest über die Zeit gebracht hätten, den Sieg. Und Stuttgart hat dann die individuelle Qualität und wie Undav dieses Tor macht, ist wirklich herausragend. So lange zu zögern, bis die komplette Heidenheimer Abwehr am Boden liegt, ist wirklich sehr stark.
Ja, und ich muss sagen, ich werde auch nicht müde von Last-Minute-Treffern direkt vor der Cannstatter Kurve. Es ist einfach ein geiles Bild. Also wenn man jetzt natürlich nicht Fan des gegnerischen Vereins ist, das ist schon völlig klar. Aber das sieht schon einfach gut aus, wenn da ein solches Tor erzielt wird.
Großartig, ja.
Also was du noch angesprochen hast, indirekt, es gab eine große Chance für Jan-Niklas Beste vor der Halbzeit, also noch beim Stand von 0:1. Und das war im Grunde der einzige Schuss, den Heidenheim hatte in der ersten Hälfte. Also 1:10 Schüsse waren es in der ersten Hälfte, 23% Ballbesitz. Man war klar unterlegen, aber nach einem Diagonalpass steht Beste alleine vor Nübel und nur weil er den Ball ein Ticken zu weit mitnimmt, kann Nübel erst den Ball spielen und dann sehr hart den rechten Knöchel von Bester. Also es ist schon in Ordnung, weil es war ballbezogen, dass man das nicht als Strafstoß wertet. Aber das war es eben, da hat man es im Grunde schon gesehen. Mit Heidenheim ist immer zu rechnen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch den Eindruck, dass Heidenheim erst im 0:2 so richtig dann bereit war, das Risiko im Pressing zu gehen. Weil, also ich weiß nicht, wie du dieses Spiel gesehen hast, aber vorher kann ich mich an so ein hohes Pressing eigentlich kaum erinnern. Stuttgart hatte immer so relativ seine Ruhe und Heidenheim hat eher versucht, es kompakt zu machen und das Zentrum zuzumachen. Und das fand ich dann wiederum interessant, dass man da vielleicht auch sogar drüber reden könnte, Mensch, seid ihr da vielleicht nicht sogar ein bisschen zu, habt ihr euch nicht ein bisschen zu klein verkauft in der ersten Hälfte, als ihr nur versucht habt, in so einem 4-5-1 ganz eng das Zentrum zuzumachen, was dann doch nicht geklappt hat, weil halt Stuttgart so gut darin ist, vom Flügel kommen Tempo aufzunehmen. In der zweiten Hälfte, als sie hochgepresst haben, gab es ja Fehler bei Stuttgart, die hat man ewig nicht mehr gesehen.
Ja, in der ersten Halbzeit gab es mindestens einen Moment, das muss so irgendwie zwischen der 15. und 30. Minute sein, wo es auch Beste in Zusammenarbeit mit Kleindienst war, die auch am gegnerischen Strafraum gepresst haben, aber das war, glaube ich, echt der einzige Moment. Dann haben sie sich wirklich sehr hinten reindrängen lassen und ehrlicherweise muss Stuttgart ja eigentlich nach 30 Minuten 2-0 führen. Also in der 8. Minute gab es ja bereits den ersten Treffer, der dann durch ein knappes Abseits auch zurückgenommen wurde. Und das waren auch so Situationen, da wurde Heidenheim auch schon schwindelig gespielt, weil es war vieles kurzes Direktpassspiel, aber andererseits auch gepaart mit meinem langen Ball, meinem Konter. Also die Variabilität, die Stuttgart da an den Tag legt, weiß ich nicht, wie viele Abwehrreihen es da gibt, die dem standhalten können. Hoffenheim vielleicht.
Ja, Hoffenheim ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Diese Klasse, ja, ja. Wenn die so weiterspielen, dann werden die noch ins Champions League kommen. Mm. Ein Fan. Ja, aber schön, dass du das Abseitstor nochmal ansprichst. Ich habe es rausgeworfen aus meinem Spielfilm, weil der eh schon so lang geworden ist durch die 6 Tore.
Aber auch das war sehr sehenswert. Ich war ein bisschen traurig, dass es Abseits war, muss ich sagen.
Ja, vor allem, das war für mich, war das die Saison des VfB als Verein zusammengefasst. Und zwar nicht das Tor, sondern dass es dann wegen Abseits nicht anerkannt wird und es aber die Fans in der Kurve gar nicht sehen, weil sie gerade ihre schwarzen Rauchbomben gezündet haben. Und genau in diese Phase hinein hebt dann Felix Zweier die Hand und sagt, ja, hier war leider Abseits. Und es war ganz, ganz knapp. Also das war einigermaßen grotesk. Trotzdem schafft es der VfB zurück. Also was fängt man jetzt mit diesem Spiel an? Chantal, also es geht ja um die Champions League. Natürlich auf dem Papier hätten sie jetzt erstmal nur den Europapokal generell sicher machen können mit einem Sieg. 7 Punkte Vorsprung sind es noch auf Leipzig und jetzt fährt man zu Borussia Dortmund und das Ganze ohne Waldemar Anton, der sich wegen eines Einwurfs mit Felix Zweier anlegt und in der 92. Minute seine 5. gelbe Karte sieht.
Schwierig. Also das nächste Spiel ist natürlich richtungsweisend, so oder so. Wenn Stuttgart offensiv so spielt, können die auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, es ist wichtig, und das ist das, was ich, glaube ich, gerade schon so ein bisschen auch angedeutet habe, dass man dabei das Verteidigen nicht vergisst, weil man zeitweise wirklich das Gefühl hat, man konzentriert sich so sehr auf die Dribblings, dass die Reihen so ein bisschen auseinanderbrechen. Und wie man jetzt auch wieder diese Woche an Dortmund gesehen hat, kann das auch fatal werden, weil auch Dortmund spielt schnell und kann die schnell überlaufen. Und dann kann es auch mal echt nach hinten losgehen. Grundsätzlich halte ich sehr viel von Stuttgart und sie haben auch schon in genügend Spielen gezeigt, dass sie defensiv da stabil stehen und gut verteidigen können. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es sogar für die Champions League Qualifikation reichen könnte.
Also ich würde es auch noch nicht hier alle Pferde scheu machen, aber ich fand es schon interessant zu sehen, was du quasi Stuttgart nehmen musst, damit die ins Wackeln kommen. Und das eine ist Aufbau durch Nübel. Das hat in der zweiten Hälfte einfach nicht mehr gut funktioniert. Hohes Pressing, gerne auch so konservativ über die Flügel. Also Heidenheim hat da nichts besonders gemacht, fand ich, aber sie haben es halt gut gemacht. Und
Beste hat auch einfach Platz in dem Moment. Also die erste Flanke auf Kleindienst ist eine Traumflanke, aber die schlägst du natürlich nicht, wenn du komplett unter Druck gesetzt wirst.
Und da drehst du halt natürlich halt auch durch. Also ja. das hat wirklich Jan-Niklas Beste, der Beste im Vorbereiten von Toren ist bei Heidenheim. Das ist ja wirklich so wenig eine Neuigkeit. Und der hatte eine Passquote von 100%, Jan-Niklas Beste. Also was?
Hut ab.
Der VfB muss einen Plan gehabt haben gegen ihn und gegen Kleindienst. Und trotzdem sind es die beiden Spieler, die mit Ansage, die da 3 Tore erzielen, wenn wir jetzt mal das Nübel-Eigentor als Kleindiensttreffer werten, das ist erstaunlich. Also das ist auch, finde ich, eine klare Verfehlung vom VfB. Und dennoch haben sie natürlich viele Dinge gut gemacht. Also so wie das Stuttgart schafft, den Ball tief zu haben und man denkt sich so, ja gut, sieht alles ganz gut aus und dann zack, 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 auf einmal haben sie Tempo aufgenommen mit 2 Pässen, die sie direkt weitergeleitet haben. Diese Kombination zwischen Führig, Girassi, Underv, immer mal wieder kommt auch noch ein Stiller mit dazu, so wie bei einem der Treffer. Das ist schon richtig stark und da weißt du dann auch als Heidenheim, glaube ich, auch nicht, was du machen sollst, weil die kommen ja immer wieder hinter die Kette oder gefährlich in den Zwischenraum, obwohl du beides, also es gab nicht viel Platz hinter der Kette und du hast den Zwischenraum geschlossen. Also schon eine Qualität vom VfL.
Was man, glaube ich, auch noch als Faktor nennen muss, ist, dass der Nübel-Patzer beim 1:2 ihn auch schon unsicher gemacht hat.
Ja.
Also es gab dann auch so ein paar Aktionen, wo er überhaupt nicht mehr souverän war. Man hat komplett in der Verteidigung gleich so eine gewisse Unsicherheit gemerkt. Und wenn das 1:2 anders gefallen wäre, würde ich bezweifeln, ob Heidenheim das Spiel noch gedreht hätte dann.
Ja, ist ein guter Punkt. Also er verschätzt sich später nochmal bei einer Ecke. Und auch Ito zum Beispiel kam ins Wackeln und die Absetzbewegung von Kleindienst von Anton ist zwar zum Beispiel sehr gut beim 3:3, aber auch da kann ein erfahrener Verteidiger seinen Rücken im Auge behalten, weil du hast den Torhüter noch als zweiten Mitspieler, weil es ging nur darum, Kleindienst rauszunehmen. Es war quasi die einzige Anspielstation bei der Flanke. Ging natürlich aber auch sehr schnell, also es war schwierig. Es war das 3:2 natürlich in der 95. Ja. Also sehr interessant. Heidenheim natürlich wiederum ärgert sich, dass man nicht den Klassenerhalt so gut wie sicher gemacht hat. Man hätte 32 Punkte gehabt, jetzt sind es 30. Ich meine, es sind immer noch 10 Punkte Vorsprung auf Mainz und die spielen da unten ja auch noch gegen Köln und gegen Darmstadt. Also da müsste schon sehr viel passieren, wenn wir die Meisterschaft abschreiben. Dann glaube ich, kann man den Abstieg von Heidenheim definitiv auch abschreiben. Aber ja, also ich bin gespannt, wie jetzt Heidenheim gegen Bayern spielt. Ehrlicherweise erwarte ich mir da so einiges. Und auch nach einem 2:0 von Bayern, sollte es denn zustande kommen, nicht zurücklehnen. Gegen Heidenheim kannst du dich nicht zurücklehnen.
Nee, vor allem, sie haben ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was sie jetzt auch wieder an den Tag gelegt haben. Und auch wenn es natürlich jetzt bitter war, dass das 3:3 noch kassiert wurde, wirkten die Spieler im Nachhinein nicht sonderlich unglücklich. Also ich glaube, sie waren echt eher froh darüber, dass sie den Punkt noch geholt haben, weil das sah in der ersten Halbzeit wirklich ganz anders aus.
Ja, da ist ein guter Punkt. Ich denke, Frank Schmidt wird es ein bisschen anders sehen, aber das ist ja auch seine Rolle als Trainer. Und an alle VfB-Fans, die sich grämen wegen Blick auf die Champions League, denen sei gesagt, Heidenheim spielt zu Hause auch noch gegen RB Leipzig. Also vielleicht mischen die ja noch weiter mit. Das sind aber tatsächlich Bayern und Leipzig die einzigen Gegner, die Heidenheim noch so aus dem obersten Topsegment der Liga hat. Ansonsten spielt man Bochum, Darmstadt, Köln und Mainz. Also Heidenheim, sollten die jetzt einen Run starten und irgendwie vielleicht noch in den Europapokal kommen. Hier habt ihr es zuerst gehört, dass das möglich ist. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Vor allem, na gut, Hoffenheim spielt natürlich richtig stark. Ich meine, die haben richtig gut 1:2 verloren in Leverkusen. Aber dann vielleicht im Windschatten von Hoffenheim. Vielleicht ziehen sie sich hoch. Aber dann,
ich glaube, die Hoffenheim-Fans flüchten alle gerade.
Ja, ich grüße Luis. Sehr, sehr herzlich. Ins Forum
für die Kommentare.
Ja, und auch Strubehoff. Es tut mir auch leid. Die haben alle gerade so gute Laune. Aber es ist... Ja gut, vielleicht schieße ich mich da auch zu sehr drauf ein, aber ich finde, es hat schon einen Grund dafür, warum Hoffenheim Hoffenheim ist und in solchen Aussagen glaube ich, diesen Grund zu erkennen. Aber jetzt lasse ich Hoffenheim endgültig in Ruhe, ich werde es jetzt versuchen, ohne TSG-Anspielung durch diese Sendung zu kommen, und ich gedacht, dass ich diesen Satz mal sage. Wir blicken stattdessen mal auf den verbliebenen Teilnehmer im Rennen um die Champions League, denn es ist ein Fünfkampf um 4 Plätze und auf Rang 5 liegt Rasenballsport Leipzig und das hat zu Hause gegen Mainz 05 gespielt. Sollte eine klare Sache sein, war auch eine klare Sache, aber da kamen verschiedene Dinge zusammen, vor allem Robin Zentner. Der hatte allein 9 Paraden, hat alleine dieses Spiel für Mainz sehr, sehr lange offen gehalten. Es gab noch VAR-Diskussionen, die hat vor allem Marco Rose aufgemacht und es gab keine Tore, auch nicht für Barrero, der ganz kurz vor Schluss sogar die Möglichkeit hatte, den Spielverlauf komplett auf den Kopf zu drehen, auf den Kopf zu stellen natürlich, der die größte Chance für Mainz 05 vergeben hat. Und so bleibt es dann, Nina, bei einem 0:0, was natürlich für Leipzig zu wenig ist. Sie wussten zum Zeitpunkt des Abpfiffes aber noch nicht, dass Dortmund in München gewinnt. Das macht es jetzt im Nachhinein noch ein bisschen schwerer verdaulich, weil man war klar überlegen. Warum schafft es denn Leipzig nicht, und das ist ja nicht zum ersten Mal in dieser Saison, solche Überlegenheit auch in Tore umzumünzen?
A, weil da auch Kreativität gefehlt hat, also auch, weil wir es ja schon mehrmals hatten jetzt, und weil Mainz einfach auch unfassbar sich auf die Defensive konzentriert hat und da so wenig Räume gelassen hat. Also sie haben ja 5:3 gespielt und dann aber in der Defensive, also gegen den Ball, teilweise in 2 Fünferketten da gestanden, wenn Leipzig irgendwie in deren Hälfte reinmarschiert ist. Und das war wirklich, also die standen 5 bis 10 Meter vor dem eigenen 16er, alle Mann hinterm Ball. Und da ist ja völlig klar, dass dann da keine Räume sind, die man finden kann. Und da wirkte dann eben Leipzig da ein bisschen planlos gegenüber. Du hattest, glaube ich, bei Instagram auch geschrieben, dass David Raum wieder sau viele Flanken geschlagen hat, aber ja vorne niemand drin ist, der die dann irgendwie verwerten könnte. Und ja, ist ja total so. Also so ein Openda und Olmo, die sind eher Dribbler, wenn man Olmo dann noch mit reinnehmen wollen würde, der die abnehmen könnte. Xavi hat sich ja eher auch mehr nach hinten fallen lassen, gerade im Spielaufbau, der dann eben dirigiert hat und diese kreativen Angriffe hätte einleiten dürfen. Aber der war dann eben da auch nicht da. Und selbst wenn, dann ist er ja auch eher so ein kleiner Wuseliger. Naja, und dann Baumgartner, von dem ich ehrlich gesagt relativ wenig gesehen habe. Also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, dass da ein Weg gewählt ist, der offenbar nicht wirklich zum Kader passen mag. Aber wie gesagt, also gerade in der ersten Hälfte Mainz auch defensiv krass. In der zweiten Hälfte haben sie es dann ein bisschen offener gemacht, sind auch mehr, also haben das Spiel geöffnet, mehr nach vorne agiert. Die haben generell, auch wenn sie nach vorne gespielt haben, auch schon in der ersten Halbzeit, fand ich ziemlich mutig das gemacht. Mhm. Haben sich da echt nicht irgendwie einschüchtern lassen oder so. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und dann in der zweiten Hälfte, klar, war dann mehr Raum da für Leipzig auch. Und dann war da einfach Zentner. Also so wie ich mir bei Dortmund irgendwie den Hummels mit seinen Aktionen anmarkiert habe, habe ich nochmal eine extra Textmarkerfarbe für Robin Zentner genommen, weil der da wirklich, also eins nach dem anderen und dann, was war das genau, in der 36. Minute oder was, auch so ein Dreifach-Ding, wo er immer dabei ist. Ich habe wirklich gedacht, also sag mal, irgendwann, weil es war ja so, wie du gesagt hast, absolut einseitig, so ein Chancenplus bei Leipzig. Was war das am Ende? 20-8 Schüsse oder so?
Genau.
Und dann aber immer der Zentner da. Das war völlig irre.
Ja, also Robin Zentner hat von 2,9 Expected Goals, die Leipzig hatte, hat Robin Zentner 2,7 verhindert. Es gab ja auch schon Kritik an Robin Zentner, nicht zuletzt nach dem Leverkusen-Spiel. Und ich weiß, dass er gerade in Fankreisen, die sich im Internet äußern, stark umstritten ist. Also das Spiel und wir sprechen später noch über Finn Dahmen. Also gerne mal einfach nebeneinander halten. Also so schlecht kann er jetzt auch nicht sein, Robin Zentner.
Das war aber echt sehr, sehr stark.
Um noch kurz bei Leipzig zu bleiben, dann finde ich, können wir noch kurz über Mainz sprechen. Das ist genau der Kritikpunkt, den ich habe bei Leipzig. Also dieses ständige Geflanke, und es geht mir jetzt nicht darum, ja, natürlich, ich mag Flanken nicht, ihr alle wisst warum, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich schon oft genug gesagt, aber es geht mir jetzt nicht um blinden Flankenhass. So möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber David Raum hat 28 Mal geflankt, 38 Flanken gab es insgesamt. Da waren natürlich auch Standards mit dabei, völlig klar. Und von seinen 28 Flanken sind sogar 10 angekommen, von den 10 seiner Mitspieler nur noch 2. Also wenn eine Flanke kam, dann auch noch von David Raum. Aber ich verstehe es einfach nicht, warum man ein Spielsystem wählt, in dem es auch ganz klar eine der Rollen ist, dass alle so in die Zwischenräume gehen und Raum auf links überholt. Er spielt ja viel höher als Henrichs. Zumindest in diesem Spiel war es über weite Teile so. Zweite Hälfte dann Henrichs ein bisschen höher. Aber es war ja klar der Plan, er bricht links durch. Ja, und dann kommt halt hohe Flanke um hohe Flanke und Šeško spielt nicht. Innen drin stehen Openda und Baumgartner. Und später dann kam dann Šeško, aber da hatte sich dann irgendwie Mainz auch schon warm geköpft und Mainz wiederum musste ja auch reagieren. Da hat ja Gila Bugi im Zentrum gespielt, weil Chor, Achtung, das wird euch überraschen, der hat gelb gesperrt gefehlt. Ja, ich weiß, es ist verrückt, Dominik Chor hat mal gelbe Karten gesehen. Nee, aber jenseits von aller Polemik, Gila Bugi hat das sehr gut gemacht. Vandenberg hat auch gut pariert. Die haben auch viele Schüsse geblockt und natürlich kann das trotzdem reichen und in dem normalen Spiel gewinnt es Leipzig auch. Aber wähl doch bitte einen Ansatz, mit der die Wahrscheinlichkeit höher ist. Und du hast es ja auch schon letztlich gesagt, sie haben ja so viele Wuse-Spieler drin. Also ich will doch einen Xavi Simmons, ich will doch einen Dani Olmo. Die will ich doch im Halbraum sehen, in den Zwischenräumen, wegen wir von Flügel kommen, mit Dribblings nach innen. Und gerade von Xavi hast du das ja gesehen. Der hatte 6 gewonnene Dribblings, 6 Torschussvorlagen und 2 eigene Schüsse. Also der hatte viele Aktionen. Aber das scheint irgendwie so der Plan B zu sein. Und dann verstehe ich den Plan A aber nicht. Und das hätte meiner Meinung nach reichen müssen gegen Mainz 05. Und
absolut.
Und ich meine, da wird Pausen eingewechselt und muss wieder verletzt raus. Das ist natürlich unglücklich, aber auch über die Wechsel, finde ich, kann man diskutieren. In der 82. Minute kommen Seiwald und Simakon. Also die Fallgröße war da nicht mehr so groß, deswegen kann ich dir nicht, ehrlich gesagt, nicht sagen, was der Plan dahinter war, weil es nicht mehr so viele Minuten waren. Aber nur so auf dem Papier habe ich diese Wechsel nicht verstanden und so einen Impact hatten sie auch nicht wirklich.
Nee, nicht wirklich. Und eben, dass da dass da eben nicht eine andere Möglichkeit gesucht wird, finde ich auch sau schwierig, weil es war sehr schnell ziemlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Wobei, ne, manchmal sind sie ja schon durchgekommen und wenn sie dann durchgekommen sind, dann hat es auch wirklich sehr, sehr schön ausgesehen. Also ich glaube, hatte hier jetzt gerade in meiner Liste nicht, aber da war auf jeden Fall ein Dribbling auch von Openda dabei, wo ich nochmal extra das irgendwie unterstrichen hatte, weil das auch so toll ausgesehen hat. Aber dann war eben Zentner da oder sie haben dann im letzten Moment irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen oder so. Aber ja, so generell war es ziemlich ausrechenbar von Leipzig auch, ehrlich gesagt.
Und auf der anderen Seite war es aber auch ausrechenbar, was Mainz macht, nämlich verteidigen.
Aber das haben sie halt gut gemacht.
Genau, das haben sie gut gemacht. Aber ansonsten, also es gab diesen einen Schuss von Barrero, klar, der hätte auch drin sein können. Ich glaube, es gab noch einen anderen Schuss, der aus Tor ging. Okay, also Gulaschi musste noch mal einmal halten. Aber ansonsten Passquote in der gegnerischen Hälfte 50%. Onisivo hatte 15 Ballkontakte in 56 Minuten. Muss man das kritisieren, dass Mainz 05 so wirklich eigentlich einen offensiven Plan nicht hatte? Außer halt, sie haben halt versucht, schnell vertikal nach hinten zu spielen. Aber gegen Lukeba und Orban, also da muss schon viel zusammenkommen, dass es klappt, finde ich.
Ja, gut, muss ich dann aber auch ehrlich sagen, dass also dieser eine Punkt jetzt ist sowieso schon recht überraschend für Mainz. Und wenn sie eben so einen Plan nach vorne gehabt hätten oder den öfter gezeigt hätten einfach, ich glaube schon, dass der Plan da gewesen wäre, aber dann hätten sie im Zweifel, wären sie 0-3 baden gegangen oder so, weil sie hinten nicht so konzentriert gewesen wären und die Defensive nicht stabil gehabt hätten. Und dann hätte es wieder geheißen, ja, gegen Leipzig musste aber irgendwie defensiv gut stehen auch. Von daher finde ich ganz ehrlich, aus Mainzer Sicht, das ist schon ziemlich okay. Also
ja, okay. Ja, fair enough. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ist ja ein Punkt, der auch dafür sorgt, dass man vor dem ersten FC Köln bleibt. 20 Punkte hat jetzt Mainz, Köln hat 19. Gleich werden wir noch ausführlicher über den Abstiegskampf sprechen. Gibt es noch irgendwas zu diesem Spiel? Ja, ich sehe dich nämlich schon Luft holen, Nina.
Ja, mehrere Sachen sogar. Also erste Frage, wollen wir die Elfer VAR-Geschichte aufmachen oder so oder nicht? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin es relativ leid, weil Entscheidungen sind so gefallen. Es ist klar, dass 3 Minuten über so ein ganz klar Nicht-Handspiel in der, keine Ahnung, was das schon war, 4. Minute oder so.
Ja, ja, also die Diskussion, die können wir gerne aufmachen, weil das verstehe ich auch nicht. Also Hanke Olsen bekommt den Ball an die Hüfte, Openda reklamiert auch noch auf Handspiel und Frank Willenborg entscheidet auch auf Handspiel. Und dann kommt die erste Wiederholung und man sieht, okay, gut, also es war keine Hand. Und er guckt es sich aber 3 Minuten an und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, auf was checkt er? Checkt er irgendwie, ob die Hand noch irgendwie mit dabei war? Da wäre es ja trotzdem kein Handspiel.
Also. Ich glaube, das sind ein paar Perspektiven, da habe ich dann auch gedacht, aber bei mir geht's ehrlich gesagt bei so einer Situation mittlerweile echt so, dass ich meinem eigenen Urteil überhaupt nicht mehr traue, weil ich das sehe und denke, natürlich war das kein Handspiel und dann guckt der da so Ewigkeiten drauf und dann denke ich, keine Ahnung, vielleicht liege ich ja auch komplett falsch und das finde ich war auch beim Leverkusen-Spiel war das auch irgendwie, da hat es auch ein paar Elfer gegeben, wo ich dann auch gedacht habe, ich traue meinem eigenen Urteil da wirklich einfach nicht mehr, weil da so lange über so auf den ersten Blick klare Sachen noch diskutiert wird und 3 Minuten da wirklich rauf zu gucken, fand ich ziemlich krass.
Und das war ja die eine Situation, da hat Marco Rose danach auch gesagt, ihn ärgert vor allem, dass es so lange dauert, finde ich völlig fairer Punkt. Die zweite Situation war ein Foul an Xavi. Wir beide, glaube ich, haben es im internationalen Stream gesehen, Nina, und nicht bei Sky. Also da waren die sich ja völlig einig.
Ich habe bei Sky geguckt.
Also im internationalen Bild waren die sich einig, naja, das war vor dem Strafraum, deswegen wird nicht eingegriffen. Und ja, wäre ein sehr guter Freistoß gewesen, aber halt kein Strafstoß. Bei Marco Rose hat sich das angehört, als ob das ein glasklarer Strafstoß gewesen wäre.
Im deutschen Stream war, ich weiß gar nicht mehr, wer der Kommentator war, der wirkte auch so ein bisschen, was ich gerade selber gemeint habe, so, ja, also ich denke, dass es nichts war, aber kann natürlich auch, und der hat, glaube ich, dann eher gerätselt, so eben auch, warum da nochmal so lange drauf geguckt worden ist, gesagt, ja, vielleicht war er ja doch drin, aber dann auch ziemlich schnell gesagt, nee, war nicht, ist nicht.
Und dann gab es noch eine letzte Szene, da hat Schlager Burkhardt am Fuß getroffen. Der hatte aber keine Ballkontrolle und hat den Fuß rausgenommen. Deswegen war es, glaube ich, richtig, da keinen Strafstoß zu geben. Also ich kann verstehen, warum Marco Rose das Thema aufmacht, weil er ist bekennender VAR-Ablehner. Deswegen ist es halt einfach so sein Thema. Aber es war eine Geschichte in diesem Spiel, aber eine Nebengeschichte.
Ja. Und die zweite Sache, wo ich gerade schon vom Kommentator erzählt habe, was ich irgendwie trotzdem auch nochmal mit reinbringen möchte. Ich mag es auch überhaupt nicht, irgendwie so KommentatorInnen zu bashen oder so. Ich will auch gar nicht bashen. Ich fand es nur wirklich sehr, was mich sehr also mit einem komischen Gefühl zurückgelassen hat, sage ich mal so, wo ich gedacht habe, der Begriff wäre schon längst ausgestorben, dass der kommt, hat er wirklich die ganze Zeit permanent von einem rassigen Spiel, rassigen Fußball geredet hätte. Die, also wirklich permanent. Und ich habe das sau lange nicht mehr gehört und deswegen hat mich das, ist mir das sehr, sehr sauer aufgestoßen. Also das war ganz unangenehm. Ja,
gut, dass ich es im englischen Kommentar gesehen habe. Da kam es nicht vor. Da ging es dann um die Roten Bullen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man hören will. Und die 05er. Aber das kam dann.
Ja, aber das war echt. Also, da hätte ich eigentlich nochmal nachgucken sollen, wer es gewesen ist, aber.
Ja, wir müssen ja auch nicht namentlich outcallen, aber das Thema ist durchaus ein relevantes. Ja. Leipzig, 50 Punkte jetzt, 3 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Das wird ganz, ganz eng rund ums Rennen um die Champions League. Man spielt jetzt dann beim SC Freiburg, dann zu Hause gegen Wolfsburg. Und in 4 Spieltagen ist es soweit, da kommt es zum direkten Duell. Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Da könnte das natürlich dann auf Seite der Leipziger gezogen werden. Sind wir mal gespannt auf den Matchplan, den man dann hat. Für Mainz 05 sieht die Situation anders aus und das ist jetzt dann auch der nächste Teil dieser Sendung. Wir wollen nämlich mal auf das Rennen um den Klassenerhalt blicken. Mainz 05 geht dagegen also eine Art Zwischengewinner in diesem Rennen des Klassenerhalts hervor. Man hat nämlich immer noch den Relegationsplatz inne. 20 Punkte sind es aktuell, die Mainzer haben. Damit 1 Punkt Vorsprung auf den ersten FC Köln. 6 schon auf Darmstadt und 6 Punkte sind es auch Rückstand, die man auf den VfB Bochum hat. Und wie es dazu gekommen ist, das werden wir jetzt gleich besprechen. Vorher sage ich euch aber noch, dass Mainz 05 als nächstes Heimspiel gegen eben genau jenes Darmstadt 98 spielen wird. Also das wird natürlich hochinteressant und auch Köln wird noch nach Mainz reisen. Also Mainz hat es im eigenen Stadion in der eigenen Hand. Damit werden wir uns gleich befassen. Zuerst möchte ich aber hier noch an der Stelle ein paar Supporterinnen und Supportern bedanken, denn wie ihr alle wisst, ist der Rasenfunk rein von euch finanziert. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was den Rasenfunk möglich macht, sind freiwillige Zahlungen von euch und das haben unter anderem getan Neckar Paddler 1893, Fabian, FCSP-Fan Alex aus Hamburg, Mario, Dominik Schübel, Buffy und Simon West. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr auf rasenfunk.de/supportersclub geht. Es geht via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung und so weiter und so fort. Ihr könnt euch dort registrieren, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte auch mal namentlich erwähnt werden, dann registriert euch dort einfach als Supporterin und Supporter und sagt dann, wie ihr erwähnt werden wollt und nach dem Zufallsprinzip wähle ich hier immer ein paar aus. Dann kann ich euch noch sagen, was in dieser Woche im Rasenfunk passiert und das ist tatsächlich nicht so viel, das hat private und Osterferiengründe. Es gibt keinen Schwerpunkt in dieser Woche zu diesem Bundesligaspieltag der Männer, dafür kann ich euch aber empfehlen, in der letzten Woche haben wir eine Sendung aufgenommen, unter anderem zum Nationalteam der Männer. Wir haben die beiden Spiele der Nagelsmann-Elf gegen Frankreich und Niederlande sehr ausführlich besprochen und wir haben auch eine Sendung zum letzten Spieltag bei den Frauen gemacht, den kann man auch immer noch sehr gut hören, da ist nämlich auch so einiges passiert und auch heute und gestern war es ereignisreich im DFB-Pokal, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ich denke, das hat mindestens Nina und mich, vielleicht auch noch Chantal, heute auch noch mit beschäftigt, also
naja.
Das war schon, ja. Das war sehenswert, aber hört ihr dann in den anderen Feeds vom Rasenfunk. Und dann wollte ich euch nur noch sagen, dass wir immer noch den Kiosk-Ausverkauf haben. Der Rasenfunk stellt sein Merchandise ein. Das heißt, wir verkaufen jetzt noch alles, was wir haben. Und wenn es weg ist, dann ist es weg. 30% gibt es auf alles. Und hätten wir Tiernahrung sogar auf Tiernahrung, kiosk.rasenfunk.de. Da könnt ihr uns leer kaufen. Und macht es doch jetzt einfach mal. Also, weil wir sind jetzt relativ niedrig bei fast allen Dingen. Es gibt noch ein paar T-Shirts, ein paar Hoodies, Beanies, ein paar wenige, aber Tassen gibt es noch einige und die Tassen sind doch eigentlich das, was immer alle so mögen, die sind ja auch besonders schön, also kauft uns mal bitte all die Tassen ab, dann können wir den Kiosk nämlich zumachen, das wäre nicht so schlecht. Und als allerletztes noch ein persönlicher Hinweis, der Rasenfunk sucht ein neues Hauptquartier, es hat nichts mit dem Brand hier bei den Nachbarn zu tun, ich muss hier ausziehen, ich wurde auf Eigenbedarf gekündigt, unter nette-vermieter-gesucht.de erfahrt ihr, was ich suche und wenn ihr irgendjemanden kennt in München, leitet das gerne weiter, die Chancen stehen sehr groß, dass ich nur über Vitamin B irgendwas finden kann. Weil wer hier als Alleinverdiener sucht und das in einer Größe, die aber mit Kindern zu tun hat, der hat's schwer. Das kann ich euch sagen. Ich habe schon ganz wunderbare Geschichten gehört und auch schon erlebt auf der Wohnungssuche. Also wenn ihr mir da helfen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, es wäre ja auch gut für den Rasenfunk. Das reicht jetzt aber. Jetzt gucken wir auf das Rennen um den Klassenerhalt und wir gehen nach Augsburg. Da fand nämlich ein ganz wichtiges Spiel statt in genau jenem Rennen zwischen Augsburg und dem ersten FC Köln. Und in der 18. Minute, da ging es so richtig los. Über den rechten Flügel spielt sich Augsburg mit einem Einwurf so in den Strafraum, dass Meier wenig Probleme hat, das 1:0 zu erzielen. Da kann man einige Fragen in Richtung 1. FC Köln stellen. Aber immerhin konnte in der 33. Minute, also 15 Minuten später, Kainz einen tollen Pass auf Adamian spielen und der wartet dann im 2:1 so lange, bis er auf Selke legen kann, der dann den Ausgleich erzielt. Danach gibt es einige Konter für Köln, die fast alle sehr, sehr schlecht ausgespielt wurden. Und es gab viele Flanken bei Augsburg, von denen einige auch sehr gefährlich waren. Aber Tore fallen keine mehr. Es bleibt bei diesem 1:1. Chantal und ich, wir haben uns dieses Spiel ganz genau angeguckt. Was waren denn für dich die Erkenntnisse dieser Partie? Wenn wir vielleicht mal mit Köln anfangen, weil wir ja gerade darauf auf Mainz näher geblickt haben. Wenn wir die mal so nebeneinander legen, wie siehst du denn da Köln im Kräfteverhältnis mit Mainz?
Tja. Also Schulz hat ja vorher die große Offensivpower ausgerufen und dass Köln auf jeden Fall jetzt mehr nach vorne machen will. Mhm. Ja, Adamian und Selke und Kainz und so, es waren Versuche da und es gab auch Torschüsse, wobei ich glaube, es waren nur zwei wirklich aufs Tor, alle anderen waren fernab von irgendeiner Torgefahr. Womit ich das, was der Plan von Schulz gewesen sein soll, doch sehr in Frage stellen würde. Weil es gibt zwar irgendwie einen Offensivdrang und es gibt Bemühungen, aber was da jetzt genau der Plan sein soll und wie sie wirklich torgefährlicher sein wollen, das würde ich doch mal sehr stark in Frage stellen, weil der grundsätzliche Spielplan nicht sonderlich sichtbar war. Es ist jetzt schwierig zu vergleichen, finde ich, weil Mainz natürlich mit Leipzig schon einen anderen Gegner hat als Augsburg, wobei Augsburg sich natürlich in den letzten Wochen und mit den 4 Siegen in Folge in eine sehr aussichtsreiche Lage gespielt hat, was die europäischen Plätze betrifft. Und ich muss sagen, dass sie unter Torup echt gerade in den letzten Wochen eine Entwicklung genommen haben, die ich so nicht erwartet hätte. Weil als wir uns auch hier das letzte Mal in der Konstellation getroffen haben, war ich eher noch so der Annahme, dass Augsburg vielleicht doch noch mal weiter unten reinrutschen könnte. Ja, und jetzt hat sich das Ganze aber sehr stabilisiert. Und sie sind sehr griffig in den Zweikämpfen. Und im Gegensatz zu Köln spielen die nämlich nach einem sehr klaren Plan. Und dadurch, dass bei Köln auch defensiv nicht viel zusammenläuft, bin ich eher pessimistisch, muss ich sagen.
Ja, also Augsburg sehr, sehr stabil, haben jetzt 9 Siege, 9 Unentschieden, 9 Niederlage und 44-43 Toren. Mensch, wir waren so knapp an der perfekten Zahlenreihe, aber gut. Dafür hätte Köln ja noch ein Tor erzielen müssen und wo hätte das herkommen sollen? Also bleiben wir mal beim FC. Ja, was war der Plan? Ich glaube, dass es halt, also es ging natürlich ums Personal, was da Timo Schulz angekündigt hat, dass eben Selke wieder spielen könnte, war natürlich gut. Der Aufbau ist bemerkenswert riskant. Also das ist schon spannend, dass Köln immer wieder versucht, flach aufzubauen, wenn sie hoch gepresst werden. Und das hat einige ganz fürchterliche Augsburger Chancen, also aus Sicht von Köln, ermöglicht. Aber wenn sie es geschafft haben, sich durchzuspielen, also ich glaube, ich habe mir das gerade in der 10. Minute aufschreiben wollen, Mensch, das ist wirklich gefährlich. In der 5. Minute war es schon, weil da nämlich Rex Bitschei zentral komplett frei zu einem Schuss kam nach einer Pressing-Aktion. Und in der 6. Minute spielt sich aber dann Köln aus dem Druck raus und auf einmal läuft Alidou in einem 3 versus 2 auf die letzte Kette und er schießt halt, anstatt Selke noch mitzunehmen, was er zwingend hätte machen müssen. Aber das war so das Common Theme dieses Spiels bei Alidou. Der trifft einfach die falschen Entscheidungen. Der ist einfach kein guter Konterspieler. Das kann man sicherlich noch lernen. Ist ja noch ein junger Spieler, aber jetzt für den Moment hilft es nicht. Aber ich fand auch, dass wenig quasi vom Personal weg Neues zu sehen war. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob vielleicht Florian Kainz eine andere Rolle hätte spielen sollen. Ich finde, eigentlich hat er immer seinen Fuß mit drin, wenn es gefährlich wird bei Köln. Dann verstehe ich wiederum aber immer noch nicht, warum er immer so früh ausgewechselt wird. Es muss einen Grund dafür geben, weil es passiert in jedem Spiel. Es ist immer rund um die 60. Minute, diesmal war es die 66. Aber der hat mir total gefehlt dann bei Köln, weil im Grunde gibt es dann eigentlich keiner mehr, der aus dem Zentrum so richtig was machen kann, außer Hüseyin Basic dribbelt irgendwie an und der hatte da auch viel Licht und viel Schatten. Ich weiß es nicht. Und wie haben sie dir defensiv gefallen, der FC? Also offensive würde ich sagen, ja, so wie immer, 21 Tore sprechen da auch Bände. Wie fandst du es defensiv?
Also beim Gegentor, du hast es ja gerade auch schon angeteasert, der Einwurf darf nicht da landen. Also Respekt an Babu, dass er den Einwurf so machen kann. Das beeindruckt mich schon immer ein bisschen. Und es ist auch schon häufiger mal vorgekommen, dass Einwürfe der Art als Assist quasi gedient haben oder als Einleitung eines Tores. Aber ich glaube, Pacarada war es, der da zu weit weg stand. Das passt vorne und hinten in dem Fall nicht, was die Abstände betrifft. Und die Zuordnung hat auch gar nicht gestimmt, weil es sind ja auch noch Vargas und Tietz, glaube ich, an dem Tor beteiligt, bis der Ball aber bei Meier landet, der dann zum Schuss kommt. Und das fand ich auch ein bisschen sinnbildlich. Es war dann im Laufe des Spiels ein bisschen besser. Augsburg hat nicht umsonst nur ein Tor geschossen. Sie hatten ja noch etliche Chancen und auch einige hochkarätige Chancen. Dass es Köln dann ein bisschen besser gelungen ist, die Zugriffe zu bekommen, auch wenn es ja zum Teil erst sehr, sehr spät war. Insofern ist die Stabilität phasenweise da. Aber wenn man jetzt wirklich nochmal Sprünge machen will und sich mindestens auf den Relegationsplatz kämpfen will, dann reicht das, glaube ich, nicht.
Hm. Also es gab noch diese Rettungsaktion von Thiemann zum Beispiel, der super gegen Bello gerettet hat. Der hätte sonst ein wunderschönes Hackentor erzielt. Schwäbe hat natürlich wieder gut pariert. Und Hübers und Chabot, da merkst du schon, dass die einfach, die haben schon sehr viel erlebt. Die lassen sich nicht so durcheinander bringen. Aber ich fand auch, dass auf der 6 und im Zugriff auf den Flügeln gab es eben deutliche Probleme. Also zum einen, du kannst es positiv sehen und kannst sagen, Mbabu hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat er auch im Ergebnis, hat aber halt auch damit zu tun, dass er eben gegen Pacarada sehr, sehr viel gute Momente hatte und als Max Finkgräfe dann reinkam, beide haben in der Halbzeit ihre Linksverteidiger getauscht, also Jago runter und Petersen rein und Finkgräfe rein und Pacarada raus bei Köln. Da wird es eigentlich jetzt auch nicht so wirklich viel besser. Mbabu hatte einfach einen sehr guten Tag. Und das Zweite fand ich, was aber schon ein deutliches Problem war, war der Zugriff auf der Sechserposition. Mhm. Du weißt ja, dass Augsburg mit der Raute spielt, dass da in dem Fall Arne Meyer, aber oft auch Rex Bitschei, manchmal auch Arne Meyer und in dem Spiel sogar Christian Jakic immer mal wieder, die stoßen nach und die kommen eben immer wieder, jetzt nicht ganz zentral, aber halt über einen der Halbräume und du kannst es halt, mit zwei Sechsern kannst du das schon halbwegs abdecken. Und manchmal waren die da trotzdem ganz alleine und eben nicht nur nach Ballgewinnen im hohen Pressing, wo das natürlich mal passieren kann, weil du stehst in deiner Aufbaustruktur. Und da hatte Hussein Basic hatte in einer Aktion richtig Glück, dass kein Gegentreffer passiert. Ljubicic hatte gute Aktionen mit drin, hat sich aber auch manchmal so ganz krass rausziehen lassen, weil der Ljubicic will immer den Ball gewinnen, der stellt quasi die Gegenspieler nie, sondern der will immer quasi zwischen Gegenspieler und Ball gehen und dann drehen die sich halt manchmal einfach um ihn rum und haben dann die komplette Zone 14 vor sich. Das ist jetzt auch alles nichts Neues. Ich glaube nicht, dass Köln-Fans jetzt gerade Auffahrunfälle bauen, weil sie so überrascht sind von dem. Aber ich hatte auch gehofft, aus Kölner Sicht jetzt, dass dieses Trainingslager, was man hatte, dazu führt, dass man noch so anders zurückkommt. Und ich meine, du spielst gegen Augsburg ohne Demirovic. Wenn du gegen Augsburg gewinnen kannst, dann. Und das hat halt nicht geklappt.
Und allein, dass Jakic ja auch zu so vielen Chancen kommt, ich glaube, 4 Torschüsse waren es insgesamt, ja, die er hatte, ist auch überhaupt nicht bezeichnend, überhaupt nicht aussagekräftig für das, was in der Kölner Defensive in der Zentrale passiert. Also sehr aussagekräftig. So, jetzt haben wir den Satz richtig hinbekommen. Weil auf der Position ist nun wirklich nicht dafür veranlagt, dass er da selbst zu 4 Torschüssen kommt. Und das finde ich auch relativ bedenklich. Immerhin ist es natürlich schon so, dass sie mit dem Punkt gut bedient sind. Weil wenn man sich die Statistik anguckt, so das ganze Spielverlauf war Augsburg schon die bessere Mannschaft und sie hätten auch gewinnen müssen. Aber es ist ein Punkt. Mainz hat auch einen Punkt geholt. Sie gehen jetzt irgendwie im Gleichschritt weiter voran und die Chancen sind nach wie vor da. Es ist vielleicht noch was, worauf man aufbauen kann, aber wie du schon sagtest, nach diesem Trainingslager hätte man sich doch vielleicht ein bisschen mehr erhoffen können.
Ich meine, es ist schwer gegen Augsburg. Warum? Das haben wir mit Florian Eisele besprochen. Ich glaube, vor 2 Wochen ist die Folge rausgekommen. Könnte man in diesem Feed gucken, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Augsburg spielt schon sehr gut in der Struktur. In dem Spiel hast du es auch gesehen, dass die Strafraumverteidigung einfach sehr gut ist. Also Roveleo, Udukay, Mbabu und Iago, die haben da eigentlich keine Fehler gemacht in diesem Spiel. Aber Augsburg war sehr konteranfällig in der Partie. Also es gab wirklich mehrere Überzahl- oder Gleichzahlsituationen von Köln und die wurden eben fast ausnahmslos, mit Ausnahme des 1:1, schlecht zu Ende gespielt. Und da wäre mehr drin gewesen gegen dieses Augsburg, wo auch Finn Dahmen nicht den perfekten Tag hatte, der sonst eigentlich immer so eine wichtige Stütze ist beim FCA.
Ja, und die gerade die Konteranfälligkeit ist, glaube ich, auch was, wo Augsburg in den kommenden Spielen noch aufpassen muss, weil beim Gegentor waren sie, glaube ich, mit 9 Feldspielern in der gegnerischen Hälfte. Also ich mag hohes Pressing, aber es kann auch sehr fehleranfällig sein. Und wir haben schon über die Kölner Offensivschwäche gesprochen. Und wenn sie es dann sogar schaffen, das auszuspielen, und wenn dann sogar Davy Selke noch ein Tor schießt, dann sollte der FCA schauen, dass es in den kommenden Wochen vielleicht auch etwas defensiver angelegt ist vom Pressing her.
Ja, beziehungsweise die Absicherung, die war da ja einfach nicht da. Ich meine, sie spielen es halt sehr mannbezogen und dann ist es halt so, es muss irgendwo einen Raum geben. Aber die Passwege waren auch manchmal sehr leicht offen. Also wenn sich Köln durchgespielt hat, dann war es ja meistens, weil Köln macht ja keine verrückten Dinge. Köln spielt ja quasi Torhüter auf Außenverteidiger oder Innenverteidiger auf Außenverteidiger, und Außenverteidiger versucht dann irgendwie so, manchmal spielen sie die Flügel entlang, da hast du den Ball relativ leicht gewonnen, manchmal spielen sie noch in den Halbraum rein. Und dieser Passweg, also der Pass im Halbraum, der sollte schon nicht ankommen. Wenn er aber ankommt, dann musst du da Gegnerdruck haben, jetzt als Augsburger eben, dass derjenige nicht aufdrehen kann. Und das ist 2-3 Mal passiert, dass dann eben Alidou aufdrehen konnte oder Kainz eben vor allem. Kainz hat dann die Tiefenbälle gespielt und dann hatten sie halt wieder ihr 3-gegen-3. Das sollte Augsburg verhindern. Man spielt jetzt dann in Hoffenheim. Damit kann sich Augsburg vielleicht auf Tabellenplatz 7 festbeißen. Den hat man nämlich aktuell. 36 Punkte sind es für Augsburg. Und für den ersten FC Köln geht es genauso wichtig weiter, wie es jetzt nach dieser Länderspielpause angefangen hat. Es geht jetzt ins Heimspiel gegen den VfL Bochum. Der ist 7 Punkte weg, wenn man irgendwie vielleicht sogar noch davon träumen will, sich komplett zu retten, also nicht nur über die Relegation gehen zu müssen, dann muss man Bochum irgendwie unten reinziehen, denn das sind die einzigen, die Punkte noch haben liegen lassen an diesem Wochenende. Werden wir noch besprechen, wie es dazu gekommen ist. Man spielt auch noch zu Hause gegen Darmstadt und auswärts in Köln. Das habe ich jetzt allerdings schon häufiger erwähnt, wenn es um den FC geht. Und dann lass doch auf dieses Spiel des VfL Bochums blicken, denn der hätte die Möglichkeit gehabt, wegzuspringen, so wie es andere auch getan haben, so wie es Wolfsburg getan hat an diesem Spieltag zum Beispiel, werden wir noch drüber sprechen. Und so wie es ehrlicherweise auch eine ganze Zeit lang aussah im Spiel gegen Darmstadt 98, denn in der 29. Minute schlägt Stöger eine Ecke nach innen und Hofmann köpft den Ball aufs Tor, Schuhen pariert, aber Hofmann reagiert super und macht direkt den Nachschuss rein, auch sehr ärgerlich aus Sicht von Schuhen, war aber nicht unverdient, 1-0 für Bochum. Und dann in der 48. Minute schlaut Klotterbeck Gerrit Holtmann oder Herrit Goldmann, wie ich ihn wahrscheinlich auch nennen
schlau
würde.
Schlau war es aber auf jeden Fall.
Ja, es war schlau. Nicht so schlau war es von Holtmann, der gerade erst eingewechselt wurde in der Halbzeit. Er wollte den Ball nach einer Ecke noch im Spiel halten, um einen Konter einzuleiten. Stattdessen klaut ihm Schlotterbeck den Ball, flankt dann wiederum richtig stark auf Hofmann und der macht mit einem sehr schönen Kopfball das 2-0. Und dann dachte man, ja gut, das läuft ja für Bochum, jetzt können sie sich wirklich Luft verschaffen im Rennen um den Klassenerhalt. Aber da hat der VfL nicht die Rechnung gemacht mit Julian Justwan, denn der spielt einen tollen Pass auf Skarke, der in den Halbraum gestartet war. Der zieht nach innen und schießt durch die Beine von Masovic zum 1-2 ins Tor in der 62. Minute. Und in der 76. Minute schießt Wilhelmsson aus spitzem Winkel wieder nach einer Vorlage von Justwan. Und Manuel Riemann lässt diesen Ball ins eigene Tor fallen. Klarer Torwartfehler muss er haben. So kommt es zu einem 2-2. Es war nicht das Ende dieses Spiels, Nina. Es sind noch viele Dinge passiert. Es hätte in beide Richtungen noch Tore geben können. Es war komplett offen. Aber das ist natürlich vor allem aus VfL-Sicht eine ganz schlechte Nachricht. Ja. Warum hat es denn Bochum nicht geschafft, dieses Spiel zuzuhalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube vermutlich, weil ihnen so ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind und Darmstadt auf einmal voll losgelegt hat. Also es hat insgesamt zum Spiel, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, fand ich. Also gerade die zweite Hälfte, die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Minuten dann irgendwie, beziehungsweise eigentlich schon letzte halbe Stunde so mit den Treffern von Darmstadt dann auch, war es auf einmal ein unglaublich offenes Spiel, was es ja am Anfang die ersten 5 bis 10 Minuten schon auch war, da war Darmstadt sehr mutig, aber danach war es ja so einseitig und dann ist es nochmal richtig losgegangen. Darmstadt hat wirklich diesen Mut vom Anfang erst super spät wiedergefunden und das hat dann auch zu tun mit den Wechseln von Lieberknecht, also Polter ist zum Beispiel erst nach einer Stunde eingewechselt worden, dann kamen Seidel, Bruschinski, Gamboa und Bader auch noch mit eingewechselt und Clemens Riedel, der hat auch noch sein Comeback gegeben nach irgendwie Knöchelbruch im Januar. Und die haben irgendwie nochmal mehr Schwung mit reingebracht. Klar, dann auch, ne, ist immer so die Frage, was wiegt mehr? war der Fakt, dass Bochum offenbar müde geworden ist, weil die haben da auch schon sehr viel versucht, einige Chancen noch gehabt, auch zwischen den Treffern, die sie reingemacht haben. Aber ja, war dann hinten raus, wie du gesagt hast, richtig, richtig offen. Auf beiden Seiten noch irre viele Chancen. Waren auch sehr viele Unsauberkeiten mit dabei, Ungenauigkeiten fand ich auch in beiden Teams. Bei Darmstadt war es wirklich in der Phase, wo so wenig von ihnen gekommen ist, hatten sie, glaube ich, mal einen Weg nach vorne mit Manu, der dann von der rechten Seite auf die linke spielen will und verlagern will und dann da ins völlige Nichts spielt. Ja. Aber ja, nee, insgesamt, ich glaube wirklich, dass die Wechsel einen Impact hatten und dass da Darmstadt dann auch so, Chantal, wie du gemeint hattest, auch beim Heidenheim-Spiel, die hatten dann so ein Momentum einfach auch in sich, mit sich.
Ja, und da gab es ja unter anderem noch diese bizarren Jasula-Chancen nach Ecke. Ja. Also vor allem in der 81. Gerade hat Darmstadt den Ausgleich erzielt, gibt es eine Ecke und Jasula ist komplett frei. Also so frei, dass er den Ball annehmen hätte können, um dann zu schießen. Aber er köpft den, kriegt nicht genug Druck drauf und er kriegt auch keine Richtung drauf. Also Manuel Riemann steht einfach nur da, fängt den Ball und denkt sich auch nur so, holy, was auch immer, was war denn hier gerade los?
Und da gab es mehrere Situationen, wo, ich glaube, es war dann auch nicht immer Jasula, aber wo eben zentral am 16er-Eck so viel Platz war für Darmstadt. Das war echt irre. Und die, ja, es dann nicht immer nutzen konnten. Aber das war dann auch grob fahrlässig von Bochum auf jeden Fall.
Ja, Bader war das zum Beispiel einmal noch, der aus so einer Position übers Tor geschossen hat. Aber auf der anderen Seite war es ja so, dass ja auch Darmstadt konsequent Torchancen zugelassen hat. Also bis in die 92., 94. Minute hinein hatte Bochum noch Chancen und zum Teil große. Also in der 92. Minute nach einem Freistoß von Stöger passt Lucia super auf Daschner, dessen Schuss pariert Schuhen und der Nachschuss von Bruschinski wird ganz knapp neben das Tor abgefälscht.
Ja, boah, das war wirklich, also da, hab wirklich gedacht, ey, ich bin so froh, dass ich gerade als neutrale Person zuschaue und nicht mit irgendeinem Team das halte, weil also das Herzrasen, das man da haben muss, um irgendwie durch dieses Spiel durchzukommen, ist echt sehr, sehr schwierig.
Ja, oder Asano bekommt den Ball von Bruschinski, Schuhen rutscht weg, Asano schießt und Schuhen schafft es trotzdem noch, den Ball gerade noch so ums Tor zu lenken. Also
der hat auch wirklich eine recht gute Leistung gezeigt, fand ich auch. Also gerade so hinten raus hat er nochmal ein paar Paraden, die echt, echt gut waren.
Ja. Also es war hochemotional. Hast du auch daran gemerkt, Bochum bekommt das Bierbecherwurfproblem nicht in den Griff. Gerrit Holtmann fault, ich glaube Stöger war es, an der Seitenlinie, an der Gittelmann damals getroffen wurde. Und wieder fliegen Bierbecher, echt ein Riesenproblem in Bochum. Dass, einer von denen trifft wieder den Linienrichter oder einen Spieler und du hast wieder einen Spielabbruch und der Sieg für Darmstadt. Also
ich finde das so interessant, weil ich meine, Bierbecherwürfe so in die Massen kennen wir ja aus allen Stadien. Aber warum das ausgerechnet in Bochum irgendwie so auch klar aufs Feld und auf die einzelnen Personen auf dem Feld geht, finde ich mega, weiß nicht, was das richtige Wort ist, interessant, schräg.
Ja, es ist bemerkenswert.
Ja, bemerkenswert.
Also, es ist öfter ein Thema. Ich meine, man musste jetzt auch nicht die These von Max Kruse vertreten, die der damals hatte. Die will ich jetzt aber gar nicht hier alte Union versus Bochum-Fäden nochmal aufmachen. Aber auf jeden Fall hat auch das gezeigt, wie emotional dieses Spiel war. Um mal kurz bei der Frage zu bleiben, mit der ich ja gestartet bin, warum schafft es Bochum, so ein Spiel nicht zuzumachen? Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich glaube, Teil der Antwort war, Osterhage muss ja immer relativ viel zulaufen gegen den Ball, weil eben Stöger ja so ein freies Radikal ist und eigentlich Lucia ist noch so der Zweite, der da ist und Osterhage, der macht aber ganz viel mit seiner Laufarbeit wett. Und ich glaube, das ist in dem Spiel einfach nicht so gut gelungen. Immer mal wieder war Osterhage gar nicht zu finden. Justwan hatte viel Platz. Honsack konnte manchmal über den Flügel andribbeln. Und das auch schon zum Teil in der ersten Hälfte. Also das Spiel ging ja erstmal los mit einem Abseitstor von Darmstadt. In der dritten Minute war das. Ja, und das war wirklich nur knapp nicht abseits. Das hätte der denkbar schlechteste Start sein können für Bochum. Ich glaube, im Zentrum hatte man keine Kontrolle, man hatte im Mittelfeld nie einen Zugriff bekommen, deswegen war es auch für uns Neutrale so ein tolles Spiel, weil es eben hin und her ging und hin und her, dazu hat es noch geil geregnet, gutes Stadion, Sonntagabend, hat alles gepasst und man muss sagen, Terence Boyd als Experte bei der Zone, bin ich jetzt,
ja.
Ich bin nicht immer ein Fan davon, jetzt so komplett ohne Taktik auf Spiele zu gucken, Grüße an Sascha Mölders, der das auch mal gemacht hat, aber ja. Für das Spiel fand ich es perfekt, weil der...
Ey, es war so großartig.
Ja.
Ich habe mich so weggeschmissen teilweise, ich habe erst überlegt, so, also seit wann ist er Co-Kommentator? Ich weiß nicht,
ob das war das erste Mal, glaube ich.
Ja. Aber das war, und das hat eben auch zu diesem Spiel gepasst, weil er so Bock hatte auf dieses Spiel und wirklich, du hast gehört, wie er auf seinem Sitz rumhibbelt, weil er sich so gefreut hat irgendwie übers Ende nochmal, wo dann das eben so offen gewesen ist und so ein Hin und Her gewesen ist. Weil ich finde nämlich, dass, also nur was du sagst, dass sie keinen Zugriff hatten im Mittelfeld und so weiter, die Bochumer, über weite Phasen hatten sie das Spiel schon sehr deutlich im Griff. Was aber, okay, da hast du auch wieder recht, eher daran gelegen hat, dass das Dortmund, sag ich schon, das Darmstadt viel zu wenig gemacht hat. Also die haben da sehr, sehr Bochum in die Karten gespielt.
Ja. Ja. Ich glaube, die Wechsel haben da echt eine Rolle gespielt. Mhm. Und dann aber halt auch Bochum stand auch nicht gut in der Restverteidigung. Also es gab schon viele Umschaltsituationen. Und was halt so schön an Terence Boyd war, war das alte Fritz von Turnotaxis-Phänomen. Wenn derjenige, der das Spiel kommentiert, selbst davon überrascht ist, was die alles Tolles können auf dem Film. Hm. Wenn dann immer wieder kommt, was ein Pass, Mensch, das hat er super gemacht. Und dann finde ich, zumindest in kleinen Dosen, kann ich mich dann an dieser Begeisterung auch begeistern und kann sagen, ja. Und wenn er dann sagt, Mensch, ich bin jetzt richtig aufgeregt, ey, das ist ja richtig toll, hier kann jetzt noch alles passieren, dann muss ich in dem Fall sagen, ja, Terence, du hast recht, es konnte wirklich noch alles passieren. Und das war dann auch auf wirklich jeden spannend.
Fall. Ja. Ich fand es total interessant, bei Bochum zu sehen, wie so deren Spiel auch sich verändert hat mit jedem Versuch eigentlich von Darmstadt aufs Tor und dann auch mit den Toren. Also erst habe ich noch gedacht, ich habe wirklich kurz vorm 1-2 noch aufgeschrieben, so, ui, wenn jetzt noch was passiert, dann muss Bochum sich wirklich langsam ärgern über die Chancen, die sie auch verpasst haben. Ja. Und dann kam eben der Anschlusstreffer, da waren sie schon ziemlich baff. Und dann kam das 2-2 und dann war zwischendurch auch wirklich Darmstadt näher dran am 3-2, weil die dann eben, ne, mit den Wechseln, das wir schon gemeint hatten, auf einmal so ein Feuer nochmal gezündet haben und da einfach auch sehr gut zusammengespielt haben. Das war schon beeindruckend auch.
Ja, und ich glaube, daher kam es auch, dass es dann den Dreifachwechsel gab. Also Daschner, Bero, Ordiz kam für Antwi Ajay, Osterhage und Asano. Das waren alles drei Spieler, die gute Aktionen hatten, aber halt auch schlechte Aktionen. Also das war so typisch für den VfL. Und dadurch hat Sledge tatsächlich geschafft, das Ganze ein bisschen zu beruhigen. Ich fand schon, die größeren Chancen hatte Bochum. Und gerade wenn Kevin Stöger den Fuß am Ball hatte, ist immer was passiert. Absolut faszinierend zu sehen, wie denen einfach die Gegner nicht in den Griff bekommen, wo sie ja genau wissen, was gleich passieren wird. Aber er hat halt einfach immer die eine Idee, die sonst keiner hat auf dem Feld. Und seine Mitspieler verstehen es oft als erstes, wohin sie dann laufen müssen. Mhm. Plus eben gute Standards. Also sehr, sehr enge Partie und natürlich aus Bochumer Sicht jetzt mit Blick auf die Tabelle schwer zu verdauen. Denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, man hätte auf 28 Punkte springen können, dann wären es 8 Punkte auf Mainz. Und nachdem ich ja jetzt schon betont habe, die spielen öfter noch gegeneinander, die da unten drin stehen, die drei, können 8 Punkte schon reichen, auch wenn es natürlich kein Trainer dieser Welt sagen darf, dass 8 Punkte Vorsprung reichen. Jetzt sind es 6 Punkte. Nina, du darfst mal loslegen. Glaubst du, Bochum kann da noch reinrutschen?
Also, wenn sie sich so noch abkochen lassen von Darmstadt hinten raus, dann wäre es eigentlich naiv zu sagen, nee, glaube ich. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Mainz und Köln das nicht wirklich rausschaffen werden. Also es ist jetzt weniger so ein Ding, Bochum ist so super und deswegen kommen sie da nicht mehr unten rein, sondern ich traue einfach leider den anderen beiden Teams da nicht wahnsinnig viel zu. Und Darmstadt auch nicht.
Chantal, wie siehst du es?
Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, Darmstadt kann man in dem Szenario auch rausnehmen. Da kann man sich schon eher rein auf Köln, Mainz und Bochum konzentrieren. Und ich finde, dass man in Spielen mit Bochumer Beteiligung schon noch eine andere Spielanlage gesehen hat als bei Köln oder Mainz. Ich finde Mainz mit neuen Trainer auch schon verändert und diese Energieleistung, die sich eigentlich seit dem ersten Spiel da eingespielt hat, hat sich jetzt auch durchgezogen. Aber ich glaube, der Abstand ist grundsätzlich groß genug. Das Polster ist da und das können sie am Ende über die Saison retten.
Und fast forward 2 Wochen später.
Die große Aufstiegsdiskussion. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja Bochum-Fan. Ich mag, was Thomas Letsch macht. Ich habe den neulich mal über den grünen Klee gelobt, obwohl sie verloren haben, weil ich einfach seine Art interessant finde und seine taktischen Anpassungen oft greifen. Dazu gehört aber halt auch 4 Niederlagen in Folge, unter anderem ja letzten Spieltag vor der Länderspielpause in Mainz. Da hat man ja Mainz letztlich in die Verlosung wieder zurückgeholt und jetzt dieses Darmstadt 2-2. Man spielt jetzt dann in Köln. Also klar, auf dem Papier sind die anderen noch schlechter. Ich finde aber Mainz mit seinem Restprogramm hat durchaus das Potenzial, noch Punkte zu sammeln. Bei Köln sind meine Zweifel größer, weil einfach, ich sehe auch die Weiterentwicklung nicht, haben wir ja vorhin besprochen. Und wenn jemand reingezogen wird, dann ist es Bochum. Also ich denke, die 8-Punkte-Teams, klar, wir werden gleich über Gladbach noch sprechen und die machen sich Sorgen, würde ich als Fan auch, und das ist auch schlecht. Spoiler, sorry, hört das Segment trotzdem noch. Wir sagen noch, warum es schlecht war. Oder ob es auch komplett so schlecht war. Aber 6 Punkte, also dieses Auswärtsspiel jetzt in Köln für Bochum und dann zu Hause gegen Heidenheim, da ist jetzt schon ganz schön Druck drauf. Und ich glaube, vielleicht hat man das auch schon gemerkt in diesem Spiel. Vielleicht war es auch deswegen gar so unruhig. Und ich will jetzt nicht den Riemann-Patzer damit erklären, das ist mir ein bisschen zu viel Küchenpsychologie. Ja. Aber seine Reaktion nach Schlusspfiff zum Beispiel, die hat auch schon tief blicken lassen, fand ich. Das, ja.
Ja, hast du einen Punkt. Da hast du einen Punkt.
Wir schauen es uns an und im Nachhinein werden wir sagen, wir haben es genauso gesehen. Bochum spielt es dann in Köln und Darmstadt in Mainz. Muss jetzt nicht nochmal betonen, dass das wichtige Spiele werden. Ein wichtiges ja?
Ich habe eine Sache, Entschuldigung, wenn ich immer nochmal, das tut mir so leid, aber da ist auch so eine Sache, die nicht unbedingt also auf das Spielgeschehen an sich geht, aber was mich so insgesamt irgendwie ein bisschen beschäftigt hat, und zwar und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr das auch gehört habt, relativ früh Schieberrufe gehört. Und das habe ich so lang irgendwie nicht mehr gehört. Und also vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Spiele dazu geguckt. aber ich schaue jetzt auch nur sehr, sehr viel Fußball der Frauen. Und da ist mir das auch irgendwie gerade in der letzten oder in der aktuellen Saison aufgefallen, dass das irgendwie wiederkommt. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das mittlerweile nicht mehr so der Fall ist, dass man Schieber ruft zum Schiri.
Ja, also volle Zustimmung, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Fokuhila wieder zurückkommt.
Okay, interessanter Vergleich.
Mich auch ungefähr. Wahrscheinlich sind es sogar Leute mit Fokuhila, die sowas dann wieder salonfähig machen.
Ja, also war mir nur aufgefallen.
Es war auch ein schwierig zu leitendes Spiel. Also Sven Jablonski war der Schiedsrichter und ich finde, in Summe hat er es gut gemacht. Aber da waren schon viele Zweikämpfe mit dabei, unter anderem auch zweimal Stöger, der zwar schon gefoult wurde, aber das Foul jeweils so deutlich wollte, dass es dann doch korrekt war, nicht einmal den Freistoß und einmal den Strafstoß nicht zu geben. Aber da musst du auch wirklich perfekt positioniert sein als Schiedsrichter. Ich fand, der hat es gut gemacht, ist auch mit relativ wenig Karten durch das Spiel gekommen, 4 Stück, 2 für beide Teams. Aber ja, es waren viele Fouls, viele Luftduelle ja auch, also 32 gewonnene Kopfduelle, Bochum 19, Darmstadt, also die ganze Zeit sind da Leute aneinander gerasselt, es gab auch mal Kopfzusammenprall, Philipp Hofmann hat mal den Ball aus kurzer Distanz ins Gesicht bekommen, also mir ist es auch aufgefallen, ich hatte aber das Gefühl, Schiedsrichter war jetzt eigentlich nicht das Thema dieses Spiels.
So. Nee, gar nicht, und umso mehr hat mich das halt überrascht, also halt auch sehr früh, aber nur eine Beobachtung.
Manche Dinge kommen einfach wieder, so wie Ralf Hasenhüttl zum VfL Wolfsburg.
Wow.
Er ist zurück in der Bundesliga. Das erste Spiel von ihm und es fand statt in Bremen. Es war ein Abtasten, dieses Spiel, in dem nicht so allzu viel passiert ist. Aber dann sieht Anthony Jung die rote Karte und zwar in der 43. Minute und noch vor dem Halbzeitpfiff kann Maxence Lacroix in der Nachspielzeit nach einer Ecke ein Tor erzielen und so geht Wolfsburg sogar mit einer Führung in die Kabine. Die zweite Hälfte verläuft dann relativ ereignislos. Hasenhüttl sagt dann später, man sei weit von dem entfernt gewesen, was man eigentlich habe machen wollen. Das ist eine gute Nachricht für alle Wolfsburg-Fans, denn das sah wirklich nicht so doll aus und es wurde nicht so arg viel besser, als dann Maxence Lacroix zum dritten Mal in dieser Saison einen Platzverweis gesehen hat. Er nimmt einen Pass von Paredes unsauber mit, so unsauber, dass Schmid dazwischen spritzen kann und erhält ihn dann, und das ist als Notbremse zu bewerten, und so gibt es von Sascha Stegemann den zweiten Platzverweis, diesmal dann eben für Wolfsburg. Werder kann nochmal hoffen, aber durch einen Fehlpass von Keita bringt man sich dann selbst um den Lohn. Meier nutzt seine zweite große Chance in diesem Spiel, trifft in der 84. Minute zum 2:0 und so gelingt die Rückkehr von Ralf Hasenhüttl in die Bundesliga und es misslingt gleichzeitig der jetzt nicht Befreiungsschlag, das wäre zu viel, aber der Dreier für Werder, Chantal, der ein Aufatmen bedeutet hätte, weil dann eben wirklich eigentlich gar nichts mehr passieren kann und weil man vielleicht sogar wieder nach oben hätte gucken können und weil es ja auch einfach schön ist zu gewinnen. Und das hat Werder Bremen jetzt schon wieder so lange nicht mehr erlebt. Das war jetzt schon das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg und der letzte Sieg, das war ein relativ mageres 1:0 beim ersten FC Köln. Ich weiß ja, dass ihr beide aus grün-weißer Sicht auf dieses Spiel blickt. Deswegen, also aus grün-weißer Werder-Sicht, muss man dazu sagen, ja, wenn es gegen Wolfsburg geht. So. Machst du dir Sorgen um Bremen, Chantal?
Tja, also zum einen kann man sagen, Werder kann anscheinend nur noch Serie. Auf 7 Spiele ohne Niederlage folgen jetzt 5 Spiele sieglos. Zum anderen ist das, was ich auf dem Platz sehe, schon etwas, was einem nochmal Sorgen bereiten kann. Weil beim letzten Mal haben wir hier überschwinglich die neue defensive Stabilität gelobt und die ist irgendwie nicht mehr so da. Und
wir haben es gejinxt.
Ja, offenbar. Zudem geht offensiv halt mal so gar nichts mehr. Und dafür ist das Spiel, glaube ich, sehr bezeichnend, weil Hasenhüttl hat zwar auf dem Papier sehr viel gemacht und man hat auch ein leicht verbessertes Wolfsburg gesehen, mit 5-9, mit ein bisschen anderen Systemen. Aber das Spiel war jetzt kein Kracher. Und er hat es ja auch selber im Nachhinein gesagt. Aber Werder hat halt so wenig gemacht, dass Wolfsburg sich heute die Chancen erspielen konnte. Es gab die eine Chance von Woltemade nach einer knappen halben Stunde, wo er es wieder nicht schafft, mal zu seinem ersten Bundesliga-Tor zu kommen. Und danach passiert nichts. Auch Duxch ist völlig abgemeldet. Den kann man vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Gesicht dieser Krise benennen, weil bei ihm ist dann auch oft so ein Körpersprache-Thema gleich wieder so ein Ding. Und er ist natürlich auch ein Spieler, der auf der anderen Seite auch die Mannschaft mitreißen kann. Und zu der ohnehin schon nicht ganz so stabilen Defensive kommt dann die rote Karte mit Jungen und dann diese Wolfsburger Ecke, wo die Zuordnung überhaupt nicht passt. Mhm. Und Alvero, der sein Startelfdebüt gefeiert hat, irgendwie so ein bisschen hin und her rennt. Und ja, dann kommt Gerhard zum Ball und spielt den irgendwie ganz umständlich auf Lacroix, der den jetzt auch irgendwie so reinbogt. Also es ist schon an sich ein seltsames Spiel gewesen und man hätte auch von Wolfsburg erwarten können, dass sie ihre Überzahl, die ja doch knappe 40 Minuten, glaube ich, war, mehr hätte nutzen können. Das haben sie nicht gemacht. Am Ende hat es trotzdem irgendwie gereicht, um zu gewinnen, um sich irgendwie neues Selbstbewusstsein zu holen. Und jetzt sind sie auf jeden Fall nach wie vor Tabellennachbarn und irgendwie in einer ähnlichen Situation, wobei man im Fazit wahrscheinlich schon sagen muss, dass Wolfsburg jetzt natürlich mit einem besseren Gefühl logischerweise rausgeht als Werder. Zumal man aber auch sagen muss, dass die Startelf ja eine ganz andere war, weil mit Weiser, Lien und Stay 3 Spieler gelb gesperrt gefehlt haben. Also die Personalsituation war so interessant, dass sogar Keita mal eine knappe halbe Stunde gespielt hat.
Und Winmar hat noch Hüftprobleme. Also
ja, richtig.
Das heißt, genau. Das sind gleich schon 4 Spieler, die eigentlich jetzt immer gespielt haben in der Vergangenheit. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wann wir diese Sendung hatten. Das war nämlich bei diesem 1:0 in Köln.
Genau.
Da haben wir ja. wurde noch Woltemade zum Unsung Hero gemacht von dir?
Ja. Ja, von Nina.
Ah, von Nina. Naja. Aber das
ich war schon immer eher so Semi-Fan. Aber,
aber trotzdem ist das Stuttgart jetzt an ihm dran. Offensichtlich, angeblich.
Ja, es ist wieder so ein interessanter Fall davon, was Werder oft hat bei Spielern, die aus der Jugend kommen, die sich bei Werder dann nicht so richtig durchsetzen können und die dann woanders durchstarten. Siehe Dingchi, siehe Beste. Und diese Liste könnte man noch etwas länger fortsetzen.
Mensch, dabei ist er doch ein Bolte made in Werder.
Ja.
So, Nina. Und mit diesem Witz ungefähr auf Niveau der Offensivbemühungen. Nee, also ich denke, wir müssen über die rote Karte gegen Jung nicht diskutieren. Das war interessant, weil Werder hat einen Konter gefahren, der Konter wurde unterbunden von Arnold, war es, glaube ich, und dann konnte Wolfsburg kontern und dann hat Jung eben diese Notbremse gezogen und das war auch eine und das war auch nicht ballorientiert, also es wäre, glaube ich, sogar auch im Strafraum dann noch rot gewesen.
Bei beiden, glaube ich, okay.
Genau.
Wobei ich bei Lacroix ein bisschen mehr gezuckt habe, weil ich es noch weniger faul fand als bei Jung, aber ich glaube, im Endfazit geht es bei beiden klar. Mhm.
Genau, und also das ist quasi, das ist der Rahmen dieses Spiels, aber das ist quasi erklärbar und das kann auch mal passieren. Also da muss man jetzt auch nicht sagen, meine Güte, Anthony Jung, was hast du hierbei gedacht? Das geht ganz schnell, war doof, war schwierig fürs Spiel. Auch die Unordnung dann beim 0:1, auch das kann passieren, auch wenn es aus Werder-Sicht sehr schwer anzusehen ist, was auch so ein bisschen mit Ansage kam. Also Alvero hat kurz in der Innenverteidigung quasi gespielt, dann haben sie noch ihr altes System gespielt. Zur zweiten Hälfte haben sie es dann korrigiert und haben dann leicht umgestellt. Aber was die Offensivbemühungen angeht, Nina, das war ja schon was, was wir beim Spiel damals thematisiert haben. Ich weiß noch, dass ich sehr kritisch Werder gegenüber war, ein bisschen kritischer als ihr, weil Werder gegen Köln nichts anderes gemacht hat, genauso wie im Auswärtsspiel in Mainz, dass man einfach nur gewartet hat und gewartet hat und gewartet hat, bis einfach Köln oder Mainz einen Fehler macht und dann macht man sein Tor. Und so war es dann gegen Köln und so war es gegen Mainz, so hat man beide Treffer geholt. Und das kann man ja, glaube ich, schon sagen, Wolfsburg jetzt in diesem neuen System, also mit Ball eine Viererkette, gegen den Ball eine Fünferkette, Paredes war quasi derjenige, der sich hat fallen lassen oder eben nach vorne geschoben ist. Defensiv stand ja Wolfsburg schon sehr gut, da war es schwer durchzukommen.
Ich muss sagen, ich habe mir das Spiel dann tatsächlich nicht noch gegeben, weil ich vor 30 halt ja. Leipzig geguckt habe und dann Ticker das gesehen habe und gedacht habe, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber es ist dann offenbar ja auch mit den letzten Spielen, daran kann man es ja auch sehen, genauso gekommen, wie du eben gesagt hast. Ja, man verlässt sich da viel zu sehr drauf, dass irgendwie noch was passiert. Und ja, jetzt ist es eben auch die Offensive so ein Thema, die Defensive auch alles nicht mehr so stabil, wie es zwischendurch mal war. Ich weiß, wir hatten auch bei Werder mal eine Phase, wo die große Frage war, wer soll denn die Tore machen, wo einfach nicht wirklich eine Figur da war, die für Tore hätte sorgen können. Aber das ist ja jetzt auch keine Ausrede, weil ich meine, es sind ja genug Leute da, die von denen man weiß, dass sie treffen können. Also ein Woltemade jetzt zwar noch nicht in der Bundesliga, aber sonst der auch gerade bei Elversberg unglaublich viel getroffen. Duxch weiß man auch, der kann Tore schießen. Der funktioniert da, wenn er gut drauf ist, wenn alles funktioniert, auch sehr, sehr gut. Jinma kann auch Tore schießen. Also da gibt's ja auch Figuren.
Aber ich glaube, die Kritikpunkte, Max, die du damals schon angesprochen hattest, haben sich jetzt in den letzten Wochen wieder nur verstärkt.
Ja.
Weil auch wenn man sich den Spielaufbau anguckt, das ist langsam, das ist unkreativ und das ist auch das, was man da beim 0-2 so gut sehen kann, dass Kater einfach auch nicht so richtig weiß, wohin mit dem Ball, ja. Sodass es dann zu diesem Fehlpass kommt, der dann ja erst das Tor überhaupt einleitet.
Ja, und dass es auch wenig Stabiles gibt im Team bei Werder gerade. Also fast alle Spieler haben gute und schlechte Aktionen im Spiel. Und das bedeutet eben auch, dass du eigentlich keinen Spieler hast, dem du immer den Ball geben kannst und es kommt immer was Gutes bei raus. Also für mich war Olivier Demann das perfekte Beispiel in dieser Partie. Der hat ganz grauslige Defensivfehler gemacht. Der hatte aber auch fantastische Defensivaktionen. Und offensiv hat er auch zwei gute Flanken gehabt. Und das war schon im Kontext von Werder Bremen dann richtig viel, dass man sich gedacht hat, Mensch, du landest auf meinem Zettel. Und so war es eigentlich bei ganz vielen. Also Alvero zum Beispiel hat ein paar gute Aktionen, ein paar sehr schlechte. Felix Agu hat offensiv gegen Paredes gar keinen Stich gemacht, holt sich auch schon in der 14. Minute die gelbe Karte, aber schafft es dann damit noch sehr lange eigentlich ganz gut durchzuspielen hat und hat dann noch diese klärende Aktion, wo er dann so ein Last-Man-Tackling noch macht. Und das, finde ich, zieht sich eigentlich so von vorne nach hinten bei Werder. Und wenn du dann eben aber gerade das Problem hast, Tore zu erzielen und dir Chancen rauszuspielen. Und es waren halt 6 Schüsse am Ende, von denen sind aufs Tor gegangen. Einer.
Weniger als Mainz gegen Leipzig, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, die hat nämlich 2 gegen Leipzig aufs Tor. Das ist schon wenig, aber man muss auch sagen, es ist natürlich auch immer undankbar, gegen ein Team mit neuem Trainer zu spielen. Und ich finde, das hat man in diesem Spiel schon auch angemerkt, dass Bremen nicht genau wusste, wie Wolfsburg das macht, dass man im Pressing das in den ersten 20 Minuten nicht ganz so gut hinbekommen hat und dann wurde es aber besser und dann hatte ja auch Wolfsburg eine ganz gute Aufgabe. Also die schießen dieses Kullertor noch vor der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hätte man dann ja denken können, naja, jetzt in Überzahl, jetzt lassen sie richtig den Ball laufen. Und ich finde, Hasenhüttl hat schon, also das ist eine gute Nachricht, wenn er eben sagt, wir haben überhaupt nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben, weil es offensiv war das jetzt auch nicht so toll. Defensiv völlig okay vom VfL und das ist ja auch dann legitim. Aber wie hat dir denn Wolfsburg gefallen unter Hasenhüttl?
Also diese erste halbe Stunde fand ich relativ interessant, weil du hast ja gerade schon gesagt, Werder wusste nicht so richtig, was sie erwartet. Und Wolfsburg wusste, glaube ich, auch nicht so richtig, was sie erwartet. Also sie mussten selber auch erstmal testen, was sind hier eigentlich jetzt die Wege und die Abstimmung und die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. In der Summe fand ich aber schon, dass man sie verbessert gesehen hat. Sie waren griffiger in den Zweikämpfen und im Vergleich halt schon kreativ. So, sonst hätten sie halt auch nicht die zwei Tore geschossen. Und wen man da so ein bisschen auch als Gewinner hervorheben kann, glaube ich, ist Jannik Gerhardt, der zuletzt unter Kovac und auch dank Max Kruse ja viel thematisiert worden ist. Aber er spielt wieder Startelf. Er hat dann auch ein bisschen das Glück, dass er bei dem Eckball da freisteht und den Assist gibt. Aber ich finde auch sonst, dass er im Mittelfeld einige gute Impulse gegeben hat. Und ja, vielleicht war er einfach jetzt ein bisschen frei und hat sich gefreut, dass er das Vertrauen bekommen hat und das dementsprechend auch auf dem Platz dann direkt zeigen konnte. Hm.
Dann hat Armin Saar noch gespielt. Den haben wir natürlich schon ganz lange nicht mehr mit mehreren Minuten gesehen. Also es gibt schon was, was sich verändert hat, dieses flexible System gegen den Ball, also im Fünferkette versus Viererkette. Aber auch noch viel auf Einzelaktionen abhängig. Es gab schon
Maxi Arnold auch hervorzuheben, glaube ich.
Genau, stimmt. Und Maier hatte natürlich noch diese Riesenchance, wo er eigentlich schon viel früher das 2:0 machen kann. Ich glaube, da war auch Arnold derjenige, der den Pass spielt. Also die Sachen waren alle gut, aber ansonsten ist es halt Wolfsburg.
Die Stimmung war schon besser. Das hat Arnold, glaube ich, auch im Nachhinein auch noch sehr hervorgehoben, weil er meinte, ja, es macht jetzt wieder Spaß und man kann jetzt, glaube ich, noch mal mehr sagen, es war jetzt die richtige Entscheidung, sich von Kovac zu trennen, weil in der Mannschaft sich schon ein bisschen was bewegt hat.
Ja, wobei ich bin gespannt, wie viel Stabilität er bei Hasenhüttl bekommt. Also das, klar, braucht jetzt noch ein paar Wochen. Was man sagen kann, ist, dass es schon wohltuend ist, dann einen Wolfsburg-Trainer zu erleben, der sogar, wenn man gewinnt, noch negative Dinge an seinem Team auszusetzen hat. Und es war auch schön zu sehen, ein Wolfsburg, was nicht nach 1:0 Führung in Überzahl dann sagt, okay, ihr habt den Ball, wir warten hier hinten auf euch. Also sie waren schon ein bisschen aktiver und so weiter. Und Baku hat sich jetzt anscheinend als Rechtsaußen vor Mähle festgespielt und das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn man die Defensivaktion von Baku so gesehen hat in den letzten Wochen. Aber also aus Wolfsburger Sicht, ich meine, ist ja klar, Blick auf die Tabelle zeigt ja, hätte Werder dieses Spiel gewonnen und klar, Werder war jetzt nicht stark, aber komplett undenkbar wäre dieses Szenario nicht gewesen, dann wäre Wolfsburg mit 25 Punkten auf Rang 15. Also dieser Dreier war sehr wichtig und man ist jetzt wahrscheinlich raus, weil man jetzt die 8 Punkte Vorsprung hat. Aber das war schon absolut zur gebotenen Zeit dieser Saison.
Was ich an Wolfsburg noch ganz spannend fand, das glaube ich auch spannend in den nächsten Wochen dann zu beobachten, ist, wie sie verteidigt haben, weil sie zum Teil echt in so einem Pulk mit 3 Spielern auf den ballführenden Spieler gegangen sind und dadurch dann andererseits auch wieder Lücken entstanden sind, die Werder nicht nutzen konnte, aber die andere Teams dann wahrscheinlich nutzen können. Da bin ich mir auch eher unsicher, ob das Teil des Matchplans waren, weil doppeln, klar, aber ob ich jetzt einen Spieler trippeln muss, das würde ich doch mal stark in Frage stellen.
Das Pressing war manchmal noch etwas wild, um es so zu sagen, bei Wolfsburg. Das würde ich auch sagen und ich glaube auch, da hätte sich auch Werder an einem guten Tag, hätte sich da anders durchgespielt, aber den guten Tag hatte man jetzt eben nicht, aber in dem Sinne ist nichts passiert, weil man steht ja weiter bei 30 Punkten, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 11 Punkte Rückstand auf den ersten Europa League Platz. Es geht jetzt dann weiter für Werder bei Eintracht Frankfurt und dann in Leverkusen. Das sind die nächsten beiden Partien für das Team von Ole Werner.
Da kann Werder übrigens zum Meistermacher werden, wenn die nächsten Wochen alles so weiterläuft für Leverkusen.
Hey, im 20. Jahr der Doublesaison.
Ja.
Dann den Doublesieger Leverkusen zum Meistermacher.
Wäre schön für die Story.
Und näher dran kommen wir nicht mehr.
Und vielleicht noch muss man ja vielleicht auch noch sagen, es war ja das Rückspiel des Hochrisikospiels. Wir erinnern uns alle, der Polizeikessel in Wolfsburg, der übrigens inzwischen von Gerichte als völlig unverhältnismäßig und damit ein nicht zu begründender Entzug der Grundrechte dieser Werder-Fans beurteilt wurde, sind wir doch froh, dass alles heil geblieben ist bei diesem wirklich so wahnsinnig brisanten Spiel zwischen Wolfsburg und Bremen. Meine Güte, wie das die Sicherheitskräfte...
Das große Derby.
Ja,
also... Absolut. Das große.
Ja. Für Wolfsburg unter Ralf Hasenhüttl geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und Borussia Mönchengladbach ist auch das nächste Team, über das wir sprechen wollen, das sich in einer ernüchternden Phase befindet. Gladbach vor der Länderspielpause im DFB-Pokal in Saarbrücken ausgeschieden. Wir haben es schon thematisiert. Und jetzt gegen den SC Freiburg, eigentlich mit einzelnen guten Chancen, aber man hat gegen einen Gegner gespielt, der sehr effizient war, und auch der Spielverlauf hat die ganze Stimmung kippen lassen im Stadion. Schon in der 7. Minute geht Freiburg in Führung mit der ersten Chance, die man hatte. Günther wirft einen Einwurf auf Keitel, der zentral nach vorne in einen offenen Raum schiebt. Seinen langen Ball legt dann Röhl per Kopf auf Doan, der durchlässt für Eggestein, und dessen Schuss wird dann so abgefälscht, dass Gregoritsch den Ball nur noch ins Tor drücken muss. Also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, da war Talent und System mit dabei, aber auch ein bisschen Spielglück. So kam dieses 1:0 zustande. Gladbach hatte einzelne Chancen, vor allem nach Standards, die hat man vergeben, und dann ging es in die zweite Hälfte, und alle, die gehofft hatten aus Sicht der Borussen, dass es besser werden würde, die wurden schon in der 47. Minute eines Besseren belehrt. Höhler steckt vom Flügel auf Gregoritsch, dessen Schuss wird von Omlin noch geklärt. Röhl bekommt den Ball und schießt aus schwierigem Winkel, aber Omlin kann den Ball nicht parieren. Ja, Omlin hat wieder gespielt und sieht auch in der Szene nicht perfekt aus. So wie auch Robin Hack, der noch über den Ball springt. Also er hat mit einem hohen Schuss gerechnet, nicht mit einem tiefen. Dann stand es 0:1 und 10 Minuten später dann schon 0:3. Doan zieht nach innen, legt per Hacke auf Eggestein, der nach innen zurück auf Doan flankt, der nur noch einschieben muss. Wunderschön herausgespielt. Aber guckt man sich natürlich nicht so gerne an, wenn man das Team ist, das den Gegentreffer kassiert. Und das war dann dieses Spiel. 3:0 gewinnt der SC bei der Borussia, bei der dann auch die Stimmung auch im Stadion deutlich gedämpft war. Es gab auch Kritik. Man kann sich natürlich auch Sorgen machen mit Blick auf die Tabelle, Nina. Also 28 Punkte, ich habe es ja schon angesprochen. Zwar sind es 8 Punkte auf Mainz, aber sagen wir es mal so, Gladbach fällt gerade, während andere es schaffen, so langsam aufzusteigen. Wie kritisch siehst du denn die Lage bei der Borussia?
Also vom Sportlichen auf jeden Fall kritisch, so das Spielerische meine ich. Wenn man auf die Tabelle guckt, das hatten wir ja gerade eben auch schon gesagt, bei Bochum, wo ich schon bei Bochum auch nicht so die große Gefahr sehe, dass die da wirklich ernsthaft mit unten wieder reinkommen. Von daher glaube ich, wird das eine Saison sein, wo Gladbacher und Gladbacherinnen sehr froh sind, wenn die vorbei ist, damit man sich irgendwie darauf konzentrieren kann, da alles wieder ins Lot zu kriegen. Die Frage ist da, aber das probiert man jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und das scheint nicht zu funktionieren. Von daher, ja, Bauchschmerzen auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was mir wirklich, wirklich große Bauchschmerzen gemacht hat, ist, dass die Gladbacher, also nach den Gegentoren, weitergespielt haben, als wäre nichts. So, als würden die 0-0, also als würde es 0-0 stehen, oder sogar, als würden die 1-0 führen. Mhm. Und das war wirklich sowas, wo ich gedacht habe, boah, sind die im Kopf, die Spieler, schon alle irgendwie im Feierabend oder irgendwie schon in der Sommerpause und denken sich, ah ja, komm, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann konzentrieren wir uns eben darum, alles besser zu machen. Aber ja, das war echt irgendwie... Was ich auch interessant fand, war, dass ich total überrascht war vom Ballbesitz. 54% bei Gladbach, also ne, nur ein bisschen mehr, aber mehr. Und ich fand im Spiel... Ich hatte das gar nicht das Gefühl, dass Gladbach mehr Ballbesitz gehabt hat, weil Freiburg schon auch echt sehr gut gespielt hat. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, Freiburg da zuzusehen.
Ja, aber gleichzeitig hat halt Freiburg so simpel gespielt. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass zusammen mit dem Kontext der Saison, das eben zu so viel Missstimmung geführt hat, dieses Spiel. Also weil Freiburg hat natürlich, einzelne Spieler haben da eine gute Partie gemacht. Ja. Wir können noch über Gregoritsch, Röhl und so weiter sprechen. Und die Tore habe ich ja schon auch beschrieben, wie die herausgespielt wurden. Aber so im Grundansatz war Freiburg darauf ausgelegt, gegen den Ball gut zu stehen in der Fünferkette und mit Ball den langen Ball zu spielen. Und das war es ja eigentlich schon fast. Und das hat aber halt gereicht, um Gladbach so in Probleme zu bringen und dann eben auch so schön herausgespielte Tore möglich zu machen. Mhm. Und da fand ich, also das, was du genannt hast mit, wo ich sagen würde, das ist vielleicht fehlende Dringlichkeit. Also sprich, ihr legt zurück und man sieht es auf dem Feld nicht bei der
Partie. Ja.
Das hat man vor allem in solchen Szenen gemerkt. Wenn es darum ging, einen zweiten Ball festzumachen, wenn es darum ging, jemanden zu verteidigen, der sich mit dem Rücken in dich reinschiebt, halt so ein Höhler, der halt einfach richtig unangenehm ist, wenn er sowas macht. Da hattest du immer so das Gefühl, ja, also so richtig dagegen gehalten hat eigentlich keiner auf dem Feld.
Nee. Und also, ne, da waren auch einfach Lücken da bei Freiburg. Und gerade am Anfang waren schon auch Hack und Honorat noch echt gut am Start. Die waren insgesamt schon auch auf den Flügeln mit die Besten bei Gladbach. Und trotzdem konnten sie halt diese Lücken dann auch in der Freiburger Defensive nicht nutzen. Und das ist dann halt wirklich was, was ja Sorgen machen darf.
Mhm. Es ist sehr flügellastig wieder gewesen, 35 Flanken, 21 aus dem Spiel heraus, 22 Flanken hat allein Honorat geschlagen, also zusammen mit David Raum war er der Flankenkönig dieser Bundesliga.
Mhm.
Nicht als Kompliment gemeint, immerhin 9 von ihm kamen an, also so wie David Raum hat er auch die beste Quote seines ganzen Teams gehabt, da waren jetzt allerdings auch dann Standardflanken mit dabei, also er schießt ja die Standards auch eigentlich immer. Ich habe vereinzelt gelesen, dass die Tatsache, dass es mit den Einwechslungen, also als dann Player und Ngubu kamen in der 62. Minute, die ja aus Verletzungsgründen jetzt länger gefehlt haben, dass es da ein bisschen besser war. Schwankerer kam und es sah wieder ein bisschen besser aus. Stimmt, der kam ja auch noch in der 62. mit dazu. Das habe ich bei einigen wenigen gelesen, dass das so ein Anlass für Hoffnung sein könnte bei Gladbach. Würdest du da zustimmen?
Boah, also in dem Spiel schon ein bisschen, also da war auf jeden Fall ein bisschen Wind mit dabei, aber auch das konnten die ja echt nicht nutzen. Da ging dann ein bisschen mehr irgendwie, ich glaube in der 78. habe ich mir auch noch was aufgeschrieben, haben sie irgendwie bei Kurzpassspiel versucht nach vorne zu kommen und das sah auch schön aus, aber war insgesamt einfach viel zu langsam. Also wenn man sich an irgendwas festklammern will, okay, kann man das hernehmen, aber das Goldene vom Ei ist es jetzt auch nicht. Das Grüne vielleicht. Aber ja, ich fand vor allen Dingen auch, also gut, das ist jetzt auch nicht mehr nur die Einwechslung, aber genau bei der Einwechslung Schwankara, kurz nachdem er eingewechselt worden ist, stand er da vorne und hat so total ratlose Gesten gemacht, nach dem Motto, Ja, geht doch mal ran. Was solltet ihr hier so? Was kann ich machen hier? Ich finde niemanden oder so. Und das war schon bemerkenswert auch. Und insgesamt auch vorher über das ganze Spiel war auch eine echt richtig große Lücke zu Jordan da. Also es gab so ein, zwei Momente, wo er dann ein Stückchen zurückgerutscht ist und dann war das aber meistens nach einem Ballgewinn dann von Freiburg oder so, wo er dann nochmal probiert hat, irgendwie was zu machen oder so. Aber insgesamt hat der so wenig vom Spiel gehabt und da war also wirklich einfach wie so ein Alien irgendwie da vorne ganz alleine, ja.
4 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum für Jordan.
Und wenn du so ein Zielspieler sein willst, weil ich glaube, als wir eben die Folge auch schon hatten vor 4, 5 Wochen oder was es gewesen ist, da hatten wir, glaube ich, auch noch über Jordan gesprochen, der da eben so der Zielspieler ist. Aber ja.
Ja, also ich würde auch sagen, man kann auch in dem Spiel positive Dinge sehen. Und der Spielverlauf war unglücklich und man hatte gerade nach Standardsituation viele Abschlüsse, die auch gefährlicher hätten werden können. Mhm. Und Freiburg musste auch viel im eigenen Strafraum verteidigen. Aber ich bin jetzt auch Team-Kontext und würde sagen, im Kontext dieser Saison lassen wir uns von diesen positiven Eindrücken nicht blenden, sondern sehen eben das dahinterliegende Negative. Und da siehst du eben fehlende Dringlichkeit in der Zweikampfführung. Ich finde auch ein fehlendes Bewusstsein für Verteidigen gegen den Ball. Das war das, was Freiburg im Grundsatz einfach besser gemacht hat als Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Jeder der Offensivspieler hatte gute Aktionen im eigenen Strafraum, Defensivaktionen. Und das waren natürlich einige nach Standardsituationen, das ist richtig, aber eben nicht alle. Jeder von denen hat auch immer nach hinten verteidigt. Und genau das hat bei Gladbach gefehlt. Und gleichzeitig hatte man aber auch keine Dringlichkeit im Spiel nach vorne. Skelly hat nur 2 Pässe in den gegnerischen Strafraum reingespielt. Luka Netz hat immer wieder Dribblings angesetzt, aber der ist in Räume reingedribbelt, die überhaupt nicht offen waren. Also es war kopflos. Im Grunde war das gefährlichste taktische Mittel eigentlich, wenn Itakura mit nach vorne geschoben hat in den Phasen, in denen Freiburg tiefer stand, weil dann hatte man manchmal eine Gleichzahl im Zentrum und das haben sie dann okay ausgespielt. Aber insgesamt einfach ist es von Gladbach sehr, sehr wenig.
Und ich glaube auch, dass es hinten raus dann ein bisschen besser vielleicht ausgesehen hat, hat auch daran gelegen, dass Freiburg sich dann zurückgezogen hat und sich dann eher aufs Kontern verlegt hat. Also ja. Bei Freiburg wollte ich aber auch noch sagen, dass ich, weil du meintest ja, dass bei Freiburg eben viel über die langen Bälle gegangen ist, aber ich fand zum Beispiel eben auch, dass also Maxi Eggestein da ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat im Mittelfeld. Der da echt super Bälle verteilt hat und auch mal wieder abgezogen hat. Der hat ja einen echt guten Schuss eigentlich, den ich finde, man leider viel zu selten sieht. Also das war echt, und dieses 3:0 da mit Doan und Eggestein zusammen, das war schon richtig, richtig toll, muss man sagen. Und ein Muster, finde ich, hat man bei den Einwürfen so ein bisschen erkannt bei Freiburg. Das so ist, glaube ich, auch das 1:0 gefallen. Irgendwie das nach dem Einwurf irgendwie direkt nach vorne gegangen ist und dann zentral am 16er immer einer gestanden hat, eben der dann den Ball weitergegeben hat.
Ja, genau. Das war diese gute Bewegung von Keitel, der das wirklich sehr gut gemacht hat. Und der hat damit ein 2-gegen-1 geschaffen. Und das haben sie dann sehr gut ausgespielt. Ja, ich fand auch, dass, also ist klar, es waren nicht nur lange Bälle, aber diese Kombination aus Höhler, Gregoritsch und noch Röhl auf dem Feld, das war, schien mir schon darauf angelegt zu sein. Zumindest, also lange Bälle können ja auch flache Bälle sein, die dann quasi von jemandem prallen lassen oder festmachen und dann rückt jemand nach. Röhl war dann immer so der Wusler um die anderen außen rum. Manchmal war er neben Gregoritsch in der Spitze, manchmal neben Höhler. Höhler hat mal irgendwie auf links gegen den Ball gespielt, dann hat er wieder in der Spitze gegen den Ball gespielt. Das war auch so ein bisschen fluide von Freiburg hin angelegt und natürlich Doan hat es dann viel übers Dribbling gelöst, klar, also war jetzt nicht nur der lange Ball, aber ich fand eben, dass es relativ einfach war, was Freiburg gespielt hat und da hast du aber halt auch gesehen, einfach muss nicht schlecht sein, wenn es gut ausgeführt ist und das hat halt definitiv gestimmt bei Freiburg in dem Fall, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Ich fand, das war ein sehr cleaner Freiburger Sieg, der vom Spielverlauf begünstigt wurde. 3:0 vielleicht ein Ticken zu hoch. Auch, dass man da mit einer 0 rausgegangen ist, weil Gladbach hatte seine einzelnen Chancen. Ja. Aber dass Freiburg dieses Spiel gewinnt, finde ich in Summe des ganzen Spiels, der ganzen Spielanlage völlig verdient.
Absolut, absolut. Und sorry an der Stelle, falls ich irgendwas gesagt habe, was Common Knowledge ist bei Freiburg. Ich gucke nicht so wahnsinnig viele Freiburg-Spiele. Aber ja, hast recht. Also ein Tor hätte Gladbach schon auch noch haben können, das stimmt. Die hatten da schon irgendwie noch ein paar Momente. Aber insgesamt absolut verdient für Freiburg.
Ja, weil Freiburg auch in den Defensivaktionen einfach viel besser war. Also Eggestein, wirklich fand ich auch, war der Spieler des Spiels, macht eben diese Vorlage vor dem 3:0, der grätscht noch Reitz ab bei so einer richtig guten Chance, die Reitz hätte haben können, den Schuss, das war reines Tempo und reine Dringlichkeit, wie ich es vorhin genannt habe, bei Gladbach.
Ja, das ist ein sehr guter Begriff. Dankeschön. Im Nebenzimmer hängen übrigens meine beiden Eggestein-Trikots.
Aha.
Auf dem Wäscheständer.
Sehr gut. Dann wissen wir auch, woher dieser Fokus auf Maximilian Eggestein kam. Aber er hat sich gelohnt in diesem Spiel.
Ja.
Freiburg ist damit auch wieder mitten in der Verlosung. 36 Punkte, punktgleich mit dem FC Augsburg auf Rang 7. 5 Punkte sind es auf Eintracht Frankfurt. Und ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wurde schon oft genug gesagt, Rang 7 kann je nach Ausgang des DFB-Pokals reichen für die Conference League. Für Freiburg geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Raba Leipzig. Das ist der nächste Gegner. Und die Borussia tritt, genau, ihr habt es euch gemerkt, in Wolfsburg an, bei Ralf Hasenhüttl, bevor man dann Borussia Dortmund empfangen wird. Und dann gibt es jetzt noch 2 Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben und das sind eben die Eintracht aus Frankfurt und der erste FC Union aus Berlin. Warum haben wir über die noch nicht gesprochen? Naja, zum einen hat es sich wegen der Tabellenkonstellation bisher noch nicht ergeben.
Und zum anderen wegen des Spiels.
Ja. Genau.
Sorry, um das vorwegzunehmen.
Ich habe noch gedacht, kann ich das noch irgendwie sugarcoaten, wie man neudeutsch sagt, aber nein, man muss es so deutlich sagen, man kann natürlich Dinge über dieses Spiel sagen und das werden wir jetzt auch tun und es ist auch nicht komplett nichts passiert bei diesem 0:0, es hätte auch ein 1:1 werden können, es war aber insgesamt ein schwaches Spiel. Die größeren Chancen, würde ich sagen, hatte vielleicht sogar Union oft durch Fehler von Eintracht Frankfurt. Das wenige, was da gab, wurde dann aber auch verteidigt. 0-0 geht es am Ende aus. Tja, Chantal.
Also es hat vielversprechend angefangen. Union macht halt Union-Dinge, ja, und spielt lange Bälle.
Stimmt, und Abschlag runter auf Vertessen, direkt Schuss.
Ja. Vertessen rennt an Siri völlig davon, ohne Erfolg leider. Und danach, ja, ist ehrlicherweise nicht so viel passiert. Eigentlich ist Union aber wahrscheinlich auch durch diese Chance ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Aber es ist halt echt immer dasselbe Bild. Es ist ein langer Ball für einen Ronno irgendwo hin und ja, irgendein Zielspieler wird schon vielleicht finden, ob es Kaufmann sein soll, ob es Aronson sein soll oder halt Vertessen. Aber es schafft halt eigentlich keiner von den dreien, die Bälle so richtig festzumachen. Deswegen kommt Union auch nicht zu so vielen Chancen. Und dann ist es eigentlich Frankfurt so ab der 30. Minute ungefähr, die sich so ein bisschen ins Spiel reinkämpfen und auch immer besser werden, auch zu Chancen kommen. Und in der zweiten Hälfte hatten sie dann völlig die Kontrolle über das Spiel. Und dann ist es eigentlich immer eine Szene, die sich regelmäßig wiederholt hat. Marmoush bringt den Ball in den Strafraum und entweder ist ein Berliner Verteidiger dazwischen oder ein paar Frankfurter rutschen nochmal am Ball vorbei. Also da gab's mehrere Szenen und mehrere Namen, die man nennen kann. Tuta ist dabei, Knauf ist dabei, Ekitike ist dabei und Ebimbe später auch noch. Es ist halt null effizient, was Frankfurt macht. Wahrscheinlich hätte ich sogar am Ende gesagt, dass Frankfurt den Sieg am Ende noch mehr verdient hätte. Aber letztendlich geht das 0-0 mit allem, was das Spiel so mit sich gebracht hat, am Ende schon klar. Und ja, Frankfurt stellt mich doch manchmal ein bisschen vor Rätsel, muss ich sagen.
Ja gut, ich meine, das tun sie ja die eigenen Fans und ich glaube auch manchmal den Trainer auch. Also gutes Beispiel ist in dem Spiel Nkunku, der schlägt zwei sehr, sehr gute Flanken, holt sich dann eine gelbe Karte und rutscht dann kurz danach wirklich knapp an dem Gegenspieler vorbei, was dann dazu führt, dass er in der Halbzeit ausgewechselt wird, weil eben Dino Topmüller sieht, das war aber knapp jetzt an Gelb-Rot vorbei, den nehmen wir mal lieber raus und das ist für mich Eintracht Frankfurt. Also egal, wen du anguckst, in dem Spiel zum Beispiel auch Elias Skiri, sonst die defensive Stabilität in Person aktuell nicht. Also Vertessen rennt eben ihm davon bei diesem langen Abschlag von Ronno und es gab noch zwei weitere Szenen, in denen Skiri nicht gut aussah. Aber es gibt auch immer die, ich nenne sie die Frankfurt-Minuten, das sind in der Regel 3 Minuten, selten mal 5. Gegen Dortmund können es auch mal 30 sein, in denen Frankfurt aussieht wie der heißeste Scheiß der Bundesliga. Wo sie richtig tolle Spielzüge haben, wo es auch zack, zack, zack geht im Passspiel, wo ein gutes Tempo drin ist, wo sie gut ins Angriffsdrittel kommen und sich dann auch Chancen herausspielen. Und die hat man gegen Union schon auch gesehen. Ich fand so 2-3 Mal gab es so einzelne Spielzüge, die wirklich hübsch waren und die gut zu was hätten führen können, was aber dann halt nicht passiert ist. Und ich glaube, das ist das, was es so schwer macht für Eintracht Frankfurt-Fans. Wir gucken uns das aus neutraler Sicht an und denken uns, boah, ja, also hat mich jetzt nicht so gekickt, das Spiel. Eintracht Frankfurt-Fans gucken sich's an und sehen diese Chancen und denken sich, ja, ja, ja. Und es passiert aber nichts. Und sie sehen aber auch dieses ganz langsame Gekicke und sehen, dass Mario Götze auf einmal ein Ballverschlepper ist und dass Götze neben Skiri überhaupt nicht funktioniert, in dieser Partie zumindest. Ja, aber ich denke, so wird die Saison auch zu Ende gehen, weil das haben wir jetzt bei Eintracht Frankfurt so oft gesehen. Das hatten wir, glaube ich, an dem Spieltag, wo wir die letzte Sendung zusammen hatten, auch schon. Das wäre ähnlich.
Ja, da war dieses tolle 3-3 gegen Freiburg.
Ach, das war das Spiel. Okay. Ja. Habt ihr ja noch einen guten Schnitt gemacht. Aber ich glaube, das ist das Schwierige. Also Frankfurt ist gerade die gelebte Ambivalenz. Es ist nicht alles schlecht, aber es ist definitiv auch nicht alles gut. Und alles wechselt sich die ganze Zeit ab.
Und am Ende müssen sie sich, glaube ich, trotzdem keine Sorgen um Europa machen, weil die individuelle Klasse einfach so hoch ist im Vergleich, dass es auch Momente gibt.
Weil die anderen so schlecht sind, sagst du, wie es ist. Also Entschuldigung.
Ja, also mal ein bisschen euphemistischer betrachten. Ich muss sagen, von Etikete bin ich wirklich begeistert. Das ist eine gute Verpflichtung und Frankfurt sollte sich wirklich darum bemühen, dass der auch über die Saison hinweg bleibt.
Ja, sollen sie erstmal bemühen, dass er 90 Minuten durchspielen kann. Immer noch ausgewechselt werden, immer noch. Wie lange dauert es denn jetzt, bis der fit ist? Also
ja, bei manchen Spielern schafft man es wahrscheinlich nie. Aber was der auch an Dynamik mitbringt, auch gerade in Kombination mit Marmoush, das gefällt mir schon sehr gut. Und das waren auch so die Momente, die das Spiel dann noch auf ein höheres Niveau gehoben haben. Aber ja, am Ende hat es, wie gesagt, nicht zum Torerfolg gereicht.
Nee, es hat nicht zum Torerfolg gereicht. Und das, obwohl man so viel geflankt hat. 28 Flanken, 3 davon sind angekommen. Union Berlin hatte 4 angekommene Flanken, haben allerdings nur 9 geschlagen. Ratet mal, wen ich da von der Spielanlage in dem Spiel besser fand. Wobei, es stimmt eigentlich gar nicht. Union war ja auch, also Passquote in der gegnerischen Hälfte, 59%. 14 Mal nur war man im Strafraum der Eintracht. Man hatte wenige große Chancen und das, obwohl man 63% aller Kopfballduelle gewonnen hat und vor allem in beiden Strafräumen hat Union alle Kopfballduelle gewonnen. Also sowohl im Frankfurter als auch im eigenen. Man sollte meinen, dass das eigentlich gute Zutaten wären, um sich höhere Chancen oder mehr Chancen herauszuspielen. Aber die größte hatte, glaube ich, Rani Khedira, das war aus einer ganz kurzen Distanz. Wie hat dir Union gefallen? Ich meine, klar, es geht nur um den Klassenerhalt. 29 Punkte hat man, 9 Punkte Vorsprung sind das. Aber so wirklich spielkulturell ist das jetzt noch nicht ganz das höchste Regal.
Nee, also ich habe mir notiert, Union hat seinen Antifußball wiedergefunden und ist dabei, so auszureizen, dass es halt funktioniert. Also Bielitzer hat die Mannschaft schon stabilisiert. Union muss sich keine Sorgen mehr machen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ausführlich thematisiert, was die Punktzahl betrifft. Aber das ist kein Spiel, was man sich angucken will, aber das war ehrlicherweise auch schon das Spiel, was sie letzte Saison durchgezogen haben, nur dass sie da halt noch mehr Torerfolg hatten. Defensiv stehen sie jetzt gut. Ich bin kein Fan von dem Aufbau und immer die langen Bälle zu schlagen, um zu hoffen, dass irgendwer das vorne schon festmacht, weil man sollte auch schon versuchen, Situationen spielerisch zu lösen oder zumindest das Spiel erstmal spielerisch aufzubauen. Ja, aber man muss ja auch nicht immer, also schön heißt ja nicht, dass man auch unbedingt gut spielt und die Punkte holt. Und wenn sie so ihre Punkte holen und diese holen wollt, dann ist das völlig legitim. Hm.
Ja, und ich meine, wenn man sich an gutem Defensivspiel begeistern kann, dann kann man auch bei Union, also auch ja, in der Partie gegen Frankfurt gute Dinge sehen. Also Duki hat ein super Spiel gemacht, rettet einmal super gegen Ibimbe in der 67. Minute. Diogo Leite hat 13 klärende Aktionen. Die Kopfballquote habe ich ja gerade schon angesprochen. Also sprich, egal, was da in den Strafraum reingeflankt wurde. Union hat es in der Regel rausgeköpft, aber auch sehr oft seitlich, also nicht zentral, so dass es eine Anschlussaktion gibt, die direkt gefährlich ist. Das hat man schon gut gemacht bei Union.
Und sie sind auch griffig in den Zweikämpfen. Und das ist auch wichtig in so einem Spiel gegen Frankfurt, die ja auch als Mannschaft bekannt sind, die ja nicht immer mit ganz fairen Mitteln ihre Zweikämpfe bestreiten. Und so, da waren die schon auf Augenhöhe, fand ich.
Na, sieh mal, du machst dir heute aber Fans in bei beiden Fanlagern.
Schauen wir noch mal.
Wir werden sehen. Aber tatsächlich finde ich auch, dass es so arg viel mehr zu diesem Spiel nicht zu sehen, zu sagen gibt. Also Vertessen haben wir noch angesprochen. Aronson, fand ich, hat eine gute erste Hälfte gespielt. Der hatte immer wieder ganz gute Bewegungen. In der zweiten war er dann kaum noch zu sehen, wurde, glaube ich, auch deswegen dann relativ schnell ausgewechselt. Die Wechsel auf Unioner Seite hatten, finde ich, fast gar keinen Effekt. Also Hollerbach hatte einmal eine gute Aktion, Volland, Leidoni kaum zu sehen. Mhm. Und ähnlich war es aber auch bei Frankfurt. Also Chaibi kam, da hätte man hoffen können, dass noch was passiert. Philipp Max war ja eher dann wegen der drohenden gelb-roten Karte, vermutlich. Aber ja.
Ja, ich finde, es war auch so ein klassisches Spiel, wo man irgendwann wusste, die könnten jetzt noch eine Stunde spielen und es fällt kein Tor mehr.
Ja, ich finde auch. Also ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und dann ist die beste Nachricht, dass beide dafür einen Punkt bekommen haben. Das bedeutet für Frankfurt, dass man eben weiter 5 Punkte Vorsprung auf Augsburg hat. 9 Punkte sind es inzwischen auf Leipzig. Also die höheren Ambitionen bei der Eintracht, die hat man jetzt nachhaltig verspielt. Aber da hat letztlich ja schon das 1:3 bei Borussia Dortmund eine wesentliche Rolle gespielt, noch vor der Länderspielpause. Es geht jetzt dann ins Heimspiel für die Eintracht gegen Werder Bremen. Und dann wird man beim VfB Stuttgart spielen. Schlechte Nachrichten für alle Rasenliebhaber. Der hat kaum Zeit, sich zu erholen in Frankfurt. Und für Union, die auf Rang 12 springen mit diesem Punkt und eben die vorhin schon erwähnten 9 Punkte Vorsprung jetzt haben, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Leverkusen. Da, wenn man sich an Defensivarbeit erfreuen kann, dann kann man aus Unioner Sicht sich auch auf dieses Spiel freuen, denn Defensivarbeit, die wird es da geben. Bei uns gibt es jetzt keine Defensivarbeit mehr, jetzt gibt es nur noch Awards, die wir vergeben wollen. Wir küren unseren MVP des Spieltags, unseren Unsung Hero des Spieltags und unser Moment des Spieltags. Da könnten natürlich auch Defensivspezialisten mit dabei sein. Nina, du darfst mal vorlegen, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Habe ich 2, die sehr, sehr wichtig gewesen sind für ihre Teams. Robin Zentner, geht gar nicht anders. Also wirklich nicht nur viele, sondern auch crazy gute Paraden, so starke Reflexe gezeigt. Und dann geht's nicht an Mats Hummels vorbei. Also, so gern ich da auch drüber hinweggesehen hätte, weil ich das auch ein bisschen langweilig selber finde, ehrlich gesagt, aber in so einem, ja, schon auch prestigeträchtigen Spiel eben so starke Leistung abzurufen, das ist echt krass.
Ja, aber vergiss mir bitte Nico Schlotterbeck nicht. Ich sehe es ganz wie identisch.
Mach mal ein Dreiergespann draus.
Okay.
Das war vielleicht auch einfach spektakulärer, aber ich fand es toll.
Ja, also sehr gute Wahl, würde ich das sagen, bei beiden. Chantal, wen würdest du gerne nominieren?
Ich muss mich tatsächlich ganz langweilig anschließen und ich habe mich auch für Robin Zentner entschieden. Um jetzt aber noch was Neues zu sagen, würde ich gerne noch mal eine Szene vom Formspiel hervorheben, weil bei Sky konnte man nämlich sehr schön hören, wie er die Mannschaft im Kreis eingeheizt hat. Und das war irgendwie vom Anfang an so, dass er sich so als der emotional Leader auch präsentiert hat und gleich mit so einer Einstellung auf den Platz gegangen ist, wo man wusste oder wo man dachte, okay, vielleicht ist hier für Mainz was drin. Und wenn man dann jetzt nochmal aufs Köln-Ergebnis schaut, ist der Punkt natürlich noch viel wichtiger für Mainz gewesen.
Ja, sehr, sehr gut. Also dann switche ich um, denn Robin Zentner und Mats Hummels hätten natürlich bei mir auch gestanden. Aber ich habe noch einen Dritten mir hier auf die Liste geschrieben.
Nico Schlotterbeck.
Ja, genau. Edin Terzic.
Matarazzo?
Ja. Nee, ganz knapp, aber es ist tatsächlich ein Trainer. Ich möchte Xabi Alonso als MVP dieses Spieltags nominieren, denn dass ein Trainer so gut weiß, was er hat und so gut weiß, wo er steht und nicht der Versuchung widersteht, sofort den nächsten Schritt zu machen, der vielleicht auch zu groß ist, der auch eine Länderspielpause dafür nutzt, nicht um den Skiurlaub zu fahren wie Julian Nagelsmann, sondern in sich zu gehen, vielleicht ja auch in einem Urlaub, wer weiß das schon, also er wäre eh nichts für Bayern gewesen, nein, aber in sich zu gehen und sich eben jenseits dieses Alltags wirklich sich zu überlegen, was möchte ich denn, wie fühlt es sich richtig an und dann zu sagen, hey, ich habe hier was, was am Entstehen ist, ich bin auch in der Lage, etwas zurückgeben zu müssen, denn ich stehe hier einem Verein gegenüber ja auch in der Schuld, der auf mich gesetzt hat im Abstiegskampf. Das finde ich super und ich glaube, ich verstehe, dass es viel Kritik an Leverkusen gibt und ich spüre das in mir manchmal auch, dass ich mir denke, es wäre noch ein bisschen toller, wenn das jetzt ein Verein wäre, der eben nicht hinter sich einen großen Konzern hätte, der eben immer den Hintern gerettet hat in den letzten Jahren, aber dafür kann Xabi Alonso gar nichts und dass er diese Entscheidung trifft, fand ich aber toll, ich fand auch, dass sie gut begründet war und ich finde dem Trainer Xabi Alonso kann man nur alle Hüte ziehen, das auch so zu kommunizieren, zu diesem Zeitpunkt in der laufenden Saison gar keine Diskussionen aufkommen zu lassen, aber vorher auch gesagt zu haben, als er gefragt wurde, hat er auch gesagt, ey, es ist Fußball, ich kann euch jetzt gar nichts versichern, was ich mache, lasst mich erstmal nachdenken. Ja, mein MVP des Spieltags.
Hast du einen Punkt?
Ja.
Dann kommen die unbesungenen Helden. Ich bin gespannt, wie viele Frankfurter hier jetzt auftauchen. Nina, deine erste Chance, dein Unsung Hero.
Maxi Eggestein tatsächlich.
Aha.
Ja, ich bin wirklich ein großer Fan, aber halt auch von diesem Spielertypen, der sehr viel nicht immer Auffälliges macht, aber dann teilweise Pässe raushaut und halt auch immer abzieht. Das macht mich immer sehr, sehr glücklich. Und da finde ich, hat Maxi Eggestein einfach ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Und beim Unsung Hero, finde ich, muss man auch immer, oder möchte ich immer auch noch so ein bisschen erklären, warum eben Unsung Hero, weil ich finde, das geht halt viel zu oft unter. Mhm. Also dieser Spielertyp insgesamt, aber auch Maxi Eggestein. Also ich freue mich für den so unglaublich doll, dass der sich freut, bei Freiburg am Start zu sein. Er hat ja auch selber gesagt, er fühlt sich da richtig, richtig wohl. Es kommt ihm viel, viel länger vor, die Zeit, die er schon da ist, dass er so angekommen ist in dem Team auch. Das macht mich schon sehr happy für ihn.
Aber blutet dein Bremer Herz da nicht wenigstens ein bisschen?
Sehr. Sehr. Aber für ihn als Spieler safe. Ja.
Ja, schön, dass Chantal da die Nadel raus holt und reinpiekst, da muss ich gar nichts zu sagen. Chantal, wen hast du?
Ich glaube, eine ähnliche Begründung wie bei Nina. Und wenn Stuttgart nicht noch den Sieg hergeschenkt hätte, wäre er wahrscheinlich sogar MVP geworden. Aber so ist es leider nicht mal so gut zu begründen. Es ist Angelo Stiller. Mhm. Zum einen, weil er einfach für diese Saison einen so hammerwichtigen Anteil für die Mannschaft hat und auch, was das Aufbauspiel betrifft, eine sehr, sehr große Stütze ist und jetzt heute auch tatsächlich zwei Torbeteiligungen hat mit der Vorlage, wo er das Tor auch noch selbst einleitet zum 1-0 und dann das 2-0 selbst macht und sich damit auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund spielt, als er es sonst tut, weil er natürlich auch auf einer Position spielt, die in so Spieltagsbesprechungen ja, leider eher weniger Beachtung finden und man darf seinen Wert aber nur unterschätzen und deswegen ist es für ihn doch eine perfekte Kategorie, denke ich.
Aber wirklich, sehr gut. Ich habe zwei Spieler, die wir beide aber kaum besungen haben, deswegen nenne ich sie jetzt einfach beide. Der eine ist Arne Meyer, der hat gegen Köln wirklich ein gutes Spiel gemacht, gute Standards getreten, 7 Torschussvorlagen hatte der und im Zentrum bei Augsburg, also Jes Torup, der hatte jetzt eine feste Startelf, der rotiert da eigentlich nicht mehr, wenn es nicht irgendwelche Verletzungen oder Sperren gibt, haben wir im Augsburg-Schwerpunkt auch rausgespielt und da gibt es aber dennoch noch Fragezeichen, nämlich Niklas Dorsch zum Beispiel, der eben gerade keine Rolle spielt, hat aber auch, also das liegt jetzt nicht nur am Sportlichen, sondern da kommen eben auch Ausfallzeiten mit dazu. Und aber Arne Meyer war auch mal eins dieser Fragezeichen. Und in dem Spiel gegen Köln hat er es sehr gut gemacht und deswegen wollte ich das nochmal hervorheben. Und dann hat sich noch Last Minute in diese Kategorie reingespielt, Julian Justwan. Weil alles, was bei Darmstadt gut funktioniert hat, als man zurückgekommen ist gegen Bochum, hatte mit Justwan zu tun. Der hatte immer seinen Fuß mit dabei, der war quasi der Darmstädter Kevin Stöger, aber weil er eben nur eine Hälfte gespielt hat und weil er halt nicht bei Bochum gespielt hat, glaube ich, ist es ein bisschen eher untergegangen, deswegen möchte ich ihn hier noch besingen. Justwan, der auch generell wirklich eine gute Saison oder Halbserie, muss man ja sagen, bei Darmstadt spielt, der gleichen Impact hatte nach seinem Wechsel zu den Lilien, mein Unsung Hero dieses Spieltags. Und jetzt kommt der Moment des Spieltags. Da bin ich gespannt, ob wir alle drei denselben haben. Nina, du darfst vorlegen.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich damit richtig, richtig schwer getan habe. Gut, ich habe natürlich auch nicht alle Spiele gesehen und so. Aber ja, also easiest way wäre zu sagen, der Sieg von Dortmund gegen die Bayern. Aber ich würde vielleicht was bisschen abseits von den Spielen nehmen. Ich habe mich sehr gefreut über Terence Boyd als Co-Kommentator. Bochum gegen
Oh, schön.
Oh, schön.
Ja. Hab auch überlegt, Dortmunds 1-0 in der ganzen, in der vollen Gänze quasi mit reinzunehmen. Aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich es an diesem Spieltag schwierig. Ich fand, da hat es jetzt nicht so, außer ich vergesse natürlich gerade was. Kann auch sein.
Nö, das ist ja eine höchst subjektive Kategorie. Wenn da für dich kein Moment dabei war, dann ist das fair. Chantal, hast du dich auch so schwer getan?
Es geht. Also für mich ist jetzt die Kombination aus zwei Momenten. Der erste muss natürlich sein, Alonso und die ganze Leverkusener Mannschaft vor der Kurve, die jetzt die Meisterwochen einleiten, plus Tuchel, der schon zur Meisterschaft gratuliert.
Ja, okay. Ja, sehr schön. Mhm. Und ich habe, also ich fand, es gab schon so ein paar Momente, hätte Guirassy zum Beispiel den Fallrückzieher gemacht gegen Heidenheim, das wäre er geworden. Aber tatsächlich gibt es einen, glaube ich, der ikonisch sein wird. Und zwar beim Spiel Dortmund gegen Bayern, beziehungsweise Bayern gegen Dortmund. Da hatten wir das schon manchmal. Aber diese Fußabwehr von Mats Hummels auf Kopfhöhe von Erik Dier. Und ja, danach geht der Ball noch an die Hand, an die erhobene Hand. Aber A, dass man das hinbekommt und B, war das halt so passend für dieses Spiel, weil es A, war es Mats Hummels, der eben so viele gute Sachen gemacht hat. Nico Schlotterbeck, bitte nicht vergessen, ein sehr, sehr guter Spieler.
Terzic wird dir sehr dankbar sein.
Ja, ja. Aber eben halt auch, also das ist auch so typisch für dieses Spiel Bayern gegen Dortmund. Das gab es halt immer mal wieder. Also Arjen Robben hat mal geschossen und hatte nur noch das leere Tor vor sich. Und ich glaube, Subotic hat den so über die Latte gelenkt. Und wir haben natürlich irgendwie das Wembley-Finale und so weiter und so fort. Und diese Grätsche, ich glaube, an die wird man sich schon noch länger erinnern. Und deswegen finde ich, ist es dann ein würdiger Moment des Spieltags. Mein Moment.
Dieses das stimmt.
Aber schau, dann war es doch gar nicht so offensichtlich, wie du vorher vielleicht gedacht hattest.
Ja, ich dachte irgendwie, ihr habt alle diesen Moment. Das war für mich so, es ist passiert und ich dachte mir so, ah cool, ich muss mir keinen Moment mehr ausdenken.
Aber ich hatte schon auch bei dem, also insgesamt bei dem, weil du gerade historisch und es wird irgendwie in Erinnerung bleiben, gesagt hast, schon auch irgendwie bei dem Spiel so ein bisschen das Gefühl, das ist sehr besonders auf jeden Fall. Kommt natürlich auch daher so Ewigkeiten kein Sieg mehr, ne? Aber ja.
Ja, absolut. Ja. Deswegen wollte ich mit dieser großen Diskussion einsteigen, weil mein subjektives Empfinden ist, dass Leverkusen deswegen noch eine Chance hat, jetzt länger oben zu bleiben, weil Bayern wird das nicht innerhalb von einer Transferperiode gefixt bekommen. Weder auf der Trainerposition noch auf der Spielerposition. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch ein Jahr, in dem es zumindest wankelmütig wird. Kann ja sein, dass sie trotzdem Meister werden. Es ist der FC Bayern. Aber die werden da oben schon zusammenrücken. Und was Stuttgart macht, da bin ich total gespannt drauf. Da habe ich
Zumal ja nach der letzten Saison die Erwartungshaltung schon so war, dass Bayern das in der letzten Transferperiode fixen würde und dann kam Kane und naja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen.
Auf jeden Fall spannende Jahre vor uns.
Wirklich. Also man muss es sagen, man kann viel über die Bundesliga lästern und es ist auch nicht alles toll, aber und natürlich ist auch, sind auch viele Vorentscheidungen schon gefallen, aber insgesamt sind schon interessante Sachen passiert und sollte Stuttgart zum Beispiel sich einen der Top-4-Plätze klauen, wäre das eine Riesenüberraschung. Sollte Augsburg da oben hängen bleiben, dann jubelt da nicht ganz Deutschland, das ist mir schon klar, aber eine Überraschung ist es auch. Und sollte Gladbach vielleicht sich mal irgendwann wieder auf eine sportliche Linie einigen können, wäre das doch auch eine willkommene Überraschung.
Übergangsjahr.
Ja, mal
seit 10 Jahren.
Genau, Gladbach. Ein ständiger Übergang und täglich grüßt das Wirkustier. Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Ihr zwei, das hat wie immer große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke an Chantal Ranke, Site-Managerin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke dir, liebe Chantal, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht wieder. Zu später Stunde diesmal.
Zu später Stunde, das ist wahr. Und zu später Stunde ist auch dazugestoßen in der Organisation dieser Folge Nina Potzl, denn du hast doch ausgeholfen. Wir wünschen Irina alles, alles Gute, gute Besserung. Deswegen hatte ich das nämlich nicht auf dem Schirm, dass es diese Kombination vorher schon gab, weil es ja quasi so eine kurzfristige Entwicklung war. Umso mehr danke, Nina, dass du dir am Osterwochenende Zeit dafür genommen hast.
Ja. Kein Problem. Ich freue mich doch auch immer, wenn ich mit euch sprechen kann. Und wie, also vor allen Dingen in der Kombination, das hat ja beim letzten Mal sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich mich sehr gefreut. Also ganz, ganz lieben Dank.
Ja, sehr schön, dass du hier warst. Und dann habe ich jetzt noch Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und beide will ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Das eine, der Millanton hat die Folge Nummer 100 aufgenommen mit dem Nachwuchsleistungszentrumleiter Benjamin Liedtke. Und der sagt so viele interessante Sachen über Nachwuchsfußball, über die Gestaltung von Nachwuchsleistungszentren, über die Förderung von Jungs. Ganz am Schluss wird er auch noch mal kurz darauf angesprochen, warum gibt es das für die Frauen eigentlich gar nicht. Da ist er dann leider ein bisschen blank, aber das sagt ja in sich auch schon etwas aus. Aber diese Folge würde ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich fand da ganz, ganz viele interessante Punkte mit dabei und sie haben das sehr ausführlich besprochen und eben nicht nur mit Blick auf St. Pauli, sondern am Beispiel St. Pauli werden viele Dinge, auch die Revolution ist falsch, aber die veränderte U19-Bundesliga, die es jetzt dann geben wird, wo es keinen Abstieg mehr geben wird und so weiter. Das wird alles mal gut aufgearbeitet, fand ich sehr hörenswert und ich glaube, in Kombination mit dem Tribünengespräch der Jahrtausendtalente zum Beispiel, könnte sich das lohnen oder wenn ihr nochmal in die alten, damals noch Kurzpässe reinhören wollt, zum Jugendfußball mit Nico Willig zum Beispiel. Ich glaube, da ist das eine sehr schöne Ergänzung, möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann noch eine Sendung ganz anderer Art, HR3, der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Sie hat gesprochen mit Said Idriss Hashemi über die Lehren aus dem Anschlag von Hanau. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Er war einer derjenigen, der diesen Anschlag überlebt hat und er hat ein Buch darüber geschrieben. Das ist Anlass für dieses Gespräch, das natürlich zum Jahrestag stattgefunden hat. Ich habe es jetzt nur einfach viel zu spät gehört. Möchte es euch aber umso mehr ans Ohr legen. Wirklich ganz, ganz fantastisch und man muss bei diesem Thema einfach dranbleiben, Jahr für Jahr für Jahr. Ich habe es damals schon verpasst, es in der Sendung zu erwähnen. Das war einfach nur, stand in den Notizen. Max war aber zu sehr verwirrt. Aber diese Folge, hört sie euch unbedingt an. Sehr empfehlenswert. Und dann könnt ihr auch gerne den Rasenfunk unterstützen. rasenfunk.de/supportersclub ist die Adresse, unter der ihr das tun könnt. Und nette-vermieter-gesucht.de ist die Adresse, die jetzt überall hier in Giesing hängt, an irgendwelchen Laternen und in Supermärkten. Also vielleicht könnt ihr auch helfen, dass wir ein neues Headquarter bekommen und weiter aus einem ähnlichen Setting wie hier Sendung produzieren könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, wenn ihr den Rasenfunk weiterempfehlt. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war der Tschüss. Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.